Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Mein Vater hat damals immer gesagt, so, mach irgendwas mit Essen, weil dann egal was ist, du kannst dir immer was zu essen, kochen, backen und so.
Schlaue Idee. Gute Idee.
Ja, finde ich auch. Dann hat er mir eine Lehre organisiert als Bäcker.
Das ist natürlich wieder eine scheiß Idee.
Total scheiß Idee. total scheiß Idee, wenn du mit 15 dann so klingelt der Wecker um 2 und du denkst, das ist doch ein Fehler. Den hat doch jemand falsch gestellt. Nein. Irgendwie.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg-Erfahrung. Und das Schöne an diesem Podcast ist ja immer, wenn mich Freunde besuchen. Und heute ist wieder so ein Tag, an dem ein lieber Freund, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, laufen uns wirklich super krass sporadisch nur über den Weg. Vielleicht alle 3 Jahre oder so treffen wir uns mal. Aber es ist jedes Mal super herzlich, es ist jedes Mal super schön. Und er ist ein fantastischer Schauspieler, ein super Typ und ist einer der besten Regisseure Deutschlands mindestens, muss man sagen. Weil er der einzige, ne, einer von 2 Regisseuren ist, der es geschafft hat, aus mir so etwas wie eine schauspielerische Leistung hervorzukitzeln. Das alleine ist schon ein Riesenverdienst. Deswegen an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Alexander Jovanovic.
Hallo, lieber Nils.
Hallo, Alexander. Schön, dass du da bist. Danke. Ich habe ja mal in einem Kurzfilm von dir mitgespielt, so ein Kurzmusical.
Ein Kurzmusical, stimmt.
Und das habe ich mir dann angeguckt und fand auch sogar meine Performance ganz gut am Ende.
Deine Performance war immer der Lacher im Kino. Ja. Also wir waren damals auf ein paar Festivals und die Leute haben das sehr gefeiert. Und letztens hat mich jemand gefragt, weil ich gesagt habe, ich bin bei dir zu Gast, dann sagten sie, was ist mit dem, macht der was? Und ich so, ja, der macht viele Bücher, schreibt Bücher, hat Podcasts und so. Und dann habe ich von Herr Alltag warst du, ne? Bei mir.
Genau, stimmt, Herr Alltag.
Ja, genau. Nee, das war toll, das war großartig, hat großen Spaß gemacht. Ja. Das war auch schon ein paar Jährchen her. Ne?
Das ist echt ein paar Jährchen her, aber es hat wirklich großen Spaß gemacht. Und ich war super nervös, weil ich habe ja, glaube ich, in meinem Leben, ich wollte ja eigentlich immer Schauspieler werden, so mein Leben lang, so als Teenager. Ich habe dann auch Theater lange gespielt und dann bin ich zum Fernsehen gekommen, also zu Viva, zum Moderieren. Und dann war ich verloren für die Schauspielerei, weil ich dann zu sehr immer in die Kamera gesprochen habe sozusagen und immer so nach der Kamera gesucht habe. Und deswegen, ich hatte dann so 2, 3 Schauspielerlebnisse in meinem Leben, die wirklich unangenehm waren. Also mein erster Fernsehfilm war eine Folge Mordkommission.
Okay.
Die hat Matthias Glasner damals inszeniert. Und da habe ich mit Sophie Reuss und Jürgen Vogel gespielt.
Okay.
Und das war die erste Rolle. Und ich so, boah, geil, ne, so Hochkaräter und so. Auch Glasner, geiler Regisseur damals irgendwie. Und dann haben wir gedreht und dann wurde das ausgestrahlt und dann gucke ich das und denke so, stimmt da irgendwas nicht? Und dann habe ich gesehen, dass ich synchronisiert wurde. Scheint so schlecht war, dass sie es irgendwie so noch retten mussten. Das war eine große Schmach.
Aber lustig, dass du sagst, ich habe im September habe ich mit Glasner und Jürgen Vogel in Brüssel gedreht.
Ach, wirklich?
Ja, die sind immer noch ein Paar.
Ah, das ist ja schön. Das ist ja schön zu hören. Ja. Das ist ja auch ein fantastischer Regisseur, finde ich. Ganz tolle Sachen gemacht. Kommen wir zu dir. Du bist ja in Rottweil zur Welt gekommen.
Ja.
Älteste Stadt Baden-Württembergs.
Mit der schönsten Fasnacht.
Ja, okay. Also wenn wir von Fasnacht reden, das kann gut sein. Aber mit Karneval hat das ja nichts zu tun.
Nein, ich komme aus Köln. Das sind 2 verschiedene Sachen.
Ich bin ganz aufgeregt, wenn man sowas sagt. Du bist ja auch ein bisschen in Rottweil aufgewachsen. Ne? Also deine Eltern waren damals noch damals Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien. Mhm. Als du geboren wurdest, sind die aber noch ein bisschen hier geblieben.
Die sind immer noch hier und sind hier geblieben. Ich bin dann, damals gab es ja immer die Idee in den 70ern, ja, wir kehren zurück eines Tages. Und ich glaube, 98% von denen, die gesagt haben, wir kehren zurück, sind hier geblieben. Unter anderem meine Eltern. Ich war dann so zwischendurch immer mal wieder bei meinen Großeltern und bin dort zur Schule gegangen und bin dann mit 14 zurück nach Deutschland, so richtig.
Ja.
Und war dann 2 Jahre in Rottweil und bin dann nach Hamburg.
Ah ja.
Und habe sozusagen diese 2 Sozialisationen in Deutschland. Einmal das Schwabenland und einmal... Ahnst du das, Digga?
Also es war Serbien, ne?
Damaliges Jugoslawien, heutiges Serbien.
Heutiges Serbien, genau. Da bist du wirklich in so einem Dorf groß geworden. Ne? Du hast mir das mal irgendwann erzählt auf einer Veranstaltung, dass es gab so 5 Videokassetten im Dorf, die immer überall rumgewandert sind und überall gezeigt wurden und so.
Es ist ein Minidorf. Es sind 500 Seelen waren das damals und wir hatten noch so Plumpsklo und wenn das Licht ausging, was häufig passiert ist, dann gab es Laternen und es gab in der Schule keine Klingel, sondern ein Lehrer hat dann halt irgendwann mal auf die Uhr geguckt und ist dann rausgegangen, hat dann so gebimmelt, dann sind alle raus, mussten sich erstmal alle die Hände waschen vorm Essen. Und dann gab es, ich glaube, 2 Videorekorder in diesem ganzen Dorf. Und der eine kam aus Wien und der andere kam aus Rottweil, der Videorekorder. Und wir haben uns da immer die Videokassetten zugeschoben. Es gab damals nämlich in Belgrad, also in der größten oder eine von 2 größten jugoslawischen Tageszeitungen damals, gab es so Kleinanzeigen.
Ja.
Und da gab es dann so Freakos, die VHS oder Beta-Kassetten damals noch. Genau, es waren Betamax-Rekorder. Beta-Kassetten aus...
Ja, Betamax. Video 2000 war übrigens auch geil.
Das war dazwischen.
Naja, aber es waren die einzigen Videokassetten, die man umdrehen konnte.
Stimmt. und mein Vater hat damals einen Betamax-Videorekorder gehabt und mir den nach Jugoslawien gebracht. Und da konnte man dann in den Anzeigen sehen, da haben dann Leute Filme angeboten zum Kopieren. Und dann war dann so Break-In und Streets of Fire von Walter Hill und Flashdance und Rambo 2 und all diese Dinge. Und dann bin ich dann manchmal mit dem Bus alleine nach Belgrad und habe dann diese Freaks gesucht und habe ihnen die leeren Kassetten gebracht. Und das war irrsinnig teuer.
Ja.
Das war, glaube ich, um 2 Filme auf eine Kassette zu spielen, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas sowas wie 40 Euro oder so. Also so hat sich's angefühlt zumindest mal. Und dann habe ich da ganz viele von diesen alten Sachen. Warriors habe ich damals so gesehen.
Oh, geiler Film.
Der beste Anfang, das beste Intro ever.
Dieses U-Bahn-Intro.
Das U-Bahn-Intro, ich liebe es auch. Und ich hatte auf einer Kassette hatte ich Warriors und von Walter Hill Streets of Fire.
Ja.
Und ich habe das so mit einer anderen Kassette, wo... als erster Film Manche mögen's heiß drauf war in der deutschen Synchro und Rocky 1 in der deutschen Synchro waren das die meistgesehenen Filme meiner Kindheit, glaube ich. Ja.
Und der erste Rocky ist auch geil. Ich finde, der erste und der vierte sind meine Lieblings-Rockys.
Der vierte ist geil, ne? Finde ich auch. Ich mochte auch den dritten irgendwie.
Naja, stimmt. Mit Mr. T.
Mit Mr. T. Aber ich kannte das auch nur auf Deutsch, weil mein Vater das halt eben so irgendwann mal nachts immer so aufgenommen hat im Fernsehen. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich dann, glaube ich, als ich dann so nach Hamburg gekommen bin und auf die Stage gegangen bin, um so Tanz zu studieren, und dann alle anfingen so, man muss die Filme im Original gucken, man darf die überhaupt nicht synchronisiert gucken und so. Und ich dachte, oh geil. Ja. Und dann habe ich zum ersten Mal Rocky im Original gesehen und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheißfilm eigentlich? Wenn du das immer so kennst Melodie, dann ist das gar nicht so einfach, das zu switchen.
Das hatte ich auch, als ich das erste Mal die Originalstimme von Robert De Niro gehört habe.
Ja.
Die deutsche Stimme ist viel geiler.
Ja, stimmt. Ich verstehe gar nichts. Was sagt er denn eigentlich? Warum nuschelt er?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, du kanntest ja dann Rottweil so ein bisschen und warst dann da in so einem jugoslawischen Dorf, wo es eben so ein bisschen anders zuging. Hattest du da nicht das Bedürfnis, wieder nach Deutschland zurückzugehen oder so, als Teenager oder als Kind?
Hatte ich das?
Ist natürlich auch wahrscheinlich sehr abenteuerlich.
Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du bei deinen Eltern nicht aufwächst, dann gibt es immer so eine tiefe Sehnsucht nach den Eltern. Ne? Mhm. So, und dann, wenn du bei deinen Eltern bist, denkst du, echt jetzt? Bei den Großeltern ist es irgendwie freier. Dann ehrlich gesagt, es war, glaube ich, meine Rettung, dass ich mit 14 nach Deutschland gekommen bin, weil damals war das sehr, sehr, sehr schwierig in Ex-Jugoslawien. Es gab so gut wie keine Lehren. Also das ist so, also du warst entweder, warst du gut genug fürs Gymnasium, und wenn du das Gymnasium nicht geschafft hast, dann war es das eigentlich mit deinem Leben. So, da konntest du es eigentlich abhaken. Und das ist ein sehr, sehr strenges Schulsystem in Ex-Jugoslawien gewesen. Und ich habe mit diesem Autoritären nichts anfangen können. Nicht, dass ich rebelliert hätte, ganz im Gegenteil. Ich habe mehr so implodiert und habe dann so, habe dann geschwiegen, irgendwo so nerdig in der Ecke. Aber das war schon meine Rettung, dass ich nach Deutschland gekommen bin.
Ja.
Sehr.
Dann kamst du mit 14, also High-Pubertät-Times, nach Rottweil.
Boah, ich muss dir da mal ein Bild zeigen. Ich habe so ein heftiges Bild aus der Pubertät mit einem Schnurri und Pickel und also so, weißt du, so ein Pflaumschnurri, wo alle sagen, kannst du dir das bitte mal aus dem Gesicht rausnehmen?
Und man war ja über alles froh, was gewachsen
ja,
ist.
Ja. Dann kurze Haare, so ein Bauch, Pickel überall. Oh, fuck, never ever again, du.
Wie war das denn da, wenn dann wieder jetzt in Baden-Württemberg auf so eine Schule zu gehen? Das war doch dann bestimmt erstmal irgendwie auch so ein bisschen Hard Times.
Das war das war ja 85, genau. Ja.
Ist da eigentlich schon auch so ein bisschen so der, also da muss ich mich jetzt wirklich entschuldigen, dass ich mich da wirklich gar nicht auskenne, aber war das eine Zeit, in der in Ex-Jugoslawien dieser Konflikt schon anfing zu schwelen?
Das kann ich gar nicht sagen, weil mit 14
kriegst du das nicht mit?
Nein, da hast du ganz andere Themen. Ne? Ja. Also damals war das auch, ich kann mich noch erinnern, dass immer, wenn es politisch wurde, irgendjemand am Tisch gesagt hat, sei ruhig, sonst kommst du weg.
Ja, okay.
So, ne? Und so, jeder hat irgendwie geschwiegen. So, also es gab so Themen, darüber hat man einfach nicht gesprochen.
Ja, ja.
Okay. Und ich habe es nicht mitgekriegt, weil da hatte ich ganz andere Probleme. Pickel zum Beispiel und ein Schnurri, der nicht wuchs. und dann nach Deutschland gekommen und dann war das eine neue kalte Dusche auf eine Art und Weise, weil dann war das okay, wie macht man das jetzt hier mit der Schule und wo passe ich denn eigentlich rein und was soll das? Und mein Vater hat damals immer gesagt so, mach irgendwas mit Essen, weil dann egal was ist, du kannst dir immer was zu essen, kochen, backen.
Okay, schlaue Idee, gute Idee.
Ja, finde ich auch. Dann hat er mir eine Lehre organisiert als Bäcker.
Das ist natürlich wieder eine scheiß Idee.
Total scheiß Idee. total scheiß Idee, wenn du mit 15 dann so klingelt der Wecker um 2 und du denkst, das ist doch ein Fehler. Den hat doch jemand falsch gestellt irgendwie. Und dann bin ich dann aufgestanden und bin in diese Bäckerlehre und dann haben die dann natürlich, die Jungs, die da arbeiten, das ist natürlich hochtraditionell in so einem baden-württembergischen Dorf Mitte der 80er, das war dann so richtig traditionell. Ja. Und meine Bäckerlehre ging, glaube ich, 8 Stunden oder so.
Krass.
Dann war es vorbei.
Also okay, dann warst du um 10 Uhr morgens sozusagen fertig.
Und dann bin rausgegangen und habe gesagt, und nie wieder zurück. dann habe ich 3 Tage eine Friseurlehre gemacht oder 2,5. Das war auch eine Katastrophe. Das hat nicht funktioniert. Und mein Vater hat damals als Werkzeugmacher in so einer großen Firma gearbeitet. Und dann hat er gesagt, na gut, dann bewerb dich dann als Werkzeugmacher. Mhm. Und das war eine große Firma, da wollte jeder rein. Und wenn du dann jemanden hattest von der Familie, der da schon über 20 Jahre zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, dann hast du so Doppelsternchen mit Blümchen gekriegt.
Klar, ein Fürsprecher.
Genau, du musstest aber trotzdem eine Aufnahmeprüfung machen. Ja. Ne? So mit Drahtbiegen über so ein Bild und so. Ne? Und so. Das ist eine Schraube und das ist der Hammer und so. Also so diese Nummer und ich habe es nicht geschafft.
Worum bist du gescheitert?
An allem.
Also du fandst ein richtig interessantes Thema, kann man sagen.
Ja, genau. Ich habe mir an den ganzen Morgen überlegt, was ziehe ich an, wenn ich ganz ehrlich bin.
Du bist eigentlich beim Friseur wieder besser aufgehoben gewesen.
Naja, das war eigentlich mein größtes Problem, auch damals in Jugoslawien in der Schule, dass meine Mutter mir immer die Bravos geschickt hat aus Deutschland.
Ja.
Und damals gab es so Duran Duran und Kaija Gugu und Spandau Ballet.
New
Romantics. Und ich bin wirklich ungelogen alle 3 Monate mit der Bravo morgens zum Friseur, so vor der Schule.
Ja.
Dann hat sie mir dann so gehäkelte Krawatten geschickt und so irgendwelche Pumphosen und so ein Zeug. Dann bin ich morgens, ich weiß noch, bin ich mit einem Depeche Mode Poster zum Friseur um 6 irgendwie und dann habe ich denen das gezeigt und habe gesagt, ich will eine Dauerwelle in Blond. Hast du denn mit deinen Großeltern gesprochen? Ja klar, die haben Ja gesagt. Ne? Und dann haben die mir eine Dauerwelle gemacht und dann morgens um 6 und blondiert, alles auf einmal. Und ich komme in die Schule und meine Physiklehrerin damals, das war so eine richtige alte Kommunistentante, so echt wie ein Klischee aus einem schlechten Film. Ne? Kurze Haare, schwarze Klamotten, nie lächelnd, immer streng. Und die saß dann unter diesem Tito-Bild und sagte so, Johanneccio, was ist das für Haare? Und ich so, was für Haare? Ja, die auf dem Kopf. Morgen hast du eine Glatze. Und dann musste ich nach Hause, dann hat mir meine Großmutter eine Glatze geschnitten.
Wirklich?
Ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, ich kann auch nicht mit einer Glatze in die Schule. Und dann gucke ich in die Bravo und dann sehe ich auf dem Titelbild Mr. Robert. Kannst du dich an den erinnern? Das war so ein Typ.
Der Breakdancer.
So ein Breakdancer. Ja. Und der hatte eine Skibrille auf und eine Glatze und so ein Adidas-Ding. Und ich so, geil, ich ziehe mir eine Skibrille auf mit so einem Adidas-Teil und gehe am nächsten Tag in die Schule. Und das habe ich dann auch gemacht und sie so wieder voll aus.
Das ist ja geil, Mr. Robot, stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte auch, ich war so ein Fan von so einem Superheldenfilm, der so mega unbekannt war. Und um mich so zu verkleiden wie der, habe ich auch so eine alte Skibrille bei uns zu Hause gefunden. Und die habe ich dann immer angezogen. Und dann sind wir in Urlaub gefahren nach Cassis, meine Eltern immer gern Frankreich und so. Dann hatten wir so ein Hotel mit Balkon, mit Blick auf den Hafen. Und dann saß ich abends am Balkon, wenn meine Eltern im Zimmer waren, saß ich auf dem Balkon und hatte die Skibrille auf und hatte so eine Box mit so Cereals, die ich so gegessen habe und habe mir so Superheldengeschichten vorgestellt. Und meine Eltern bis heute so, ja, und du setzt mir eine Skibrille auf den Balkon und so, haben gedacht, ich hab's nicht mehr alle. Deswegen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So ein Skibrille, die sahen cool aus.
Die sahen future-mäßig aus. Total. Und dann hier oben und ich war wirklich ich war eigentlich so Boris Butterkuchen, echt, ich war so, echt so dicke Blausbacken, dann diese Glatze, alles rund, nichts passte und dann diese Skibrille in der Schule, in dieser Kommunistenschule. Da habe ich gleich noch eine Geschichte und zwar hat uns damals unsere Musiklehrerin, die auch eine Musiklehrerin ist, wie in so einem Klischeefilm irgendwie, hat gesagt, bringt mal morgen eure Lieblingsplatten mit. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, oh geil, und dann hat er so Iron Maiden, Number of the Beast mitgebracht. Und wir sitzen so da und sie so, hat denn jemand was mitgebracht? Und er so, ich. Und dann bringt er dieses Cover.
Dieses Eddie-Cover.
Dieses Eddie-Cover. Und keiner von uns hat Englisch gesprochen. Und er so, Iron Maiden heißt die stählerne Jungfrau. Und wir so, oh. Und sie sitzt wieder unterm Tito-Bild und da ist dieses Klavier und dann dieses Grammophon, so ein braunes Holzgrammophon auf dem Klavier und sie nimmt diese Platte raus, als wäre es die erste Pressung von einem Mozart, von einer Mozart-Platte und hält sie so in der Hand und legt sie so ganz langsam drauf und dann so dieses Rauschen von diesem und dann diese Erzählerstimme am Anfang von Number of the Beast. Und also, und dann kommt und wir beide, das war so geil. Und sie saß so da und hat nicht eine Miene verzogen.
Und war das Pokerface.
Lied, Pokerface, war das Lied vorbei, hat sie runtergenommen und hat gesagt, danke.
Es ist aber ja auch, im Grunde genommen ist ja so Iron Maiden, gerade so Metal-Sachen sind ja wirklich musikalisch eigentlich sehr versiert, eigentlich sehr, weil die so wahnsinnig komplizierte Licks spielen und da sehr virtuos auf der Gitarre irgendwie rummachen und so.
Total, aber ich glaube, es war ihr damals, ich meine, Iron Maiden war damals ja auch ein bisschen wie Iggy Pop und so, das war ja alles viel zu viel für die meisten.
Iron Maiden im Musikunterricht, sehr gut.
Ja.
Genau die richtigen Sachen mitgebracht. Dann hast du gesagt, du warst irgendwie noch ein, zwei Jahre in Rottweil, hast dann jetzt eben verschiedene Ausbildungen ausprobiert, die alle nicht so richtig prickelnd waren, nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Wo war denn dann da der Punkt, an dem du gesagt hast, weil auf die Idee zu kommen, in Rottweil zu sitzen und zu sagen, ja, Friseur war scheiße, Werkzeugfabrik war scheiße, Bäcker war scheiße, ich gehe jetzt nach Hamburg und studiere Tanz und Schauspiel.
Ja, da gab es dann einen Moment, wo ich dann tatsächlich im Kino war und A Chorus Line gesehen habe, also wirklich sehr banal.
Ja.
Ich habe A Chorus Line gesehen und ich habe aber schon durch diese Videokassetten und durch Kinobesuche in Belgrad Break-In gesehen und habe schon angefangen, so ein bisschen zu Breakdancen. Und dann habe ich dieses gesehen und habe ich gedacht, okay, wo könnte ich denn hier in Rottweil sowas werden wie Chorus Line? Also und dann habe ich Susis Ballettstudio gefunden und dann bin dann dahin und habe dann angefangen mit Ballett und mit Jazz und so und habe gedacht, das ist eigentlich ganz geil. Und habe nebenbei hab gedacht, cool, jetzt suche ich mir einen Job und dachte so an Flashdance, auch geil, ich suche mir jetzt so einen geilen.
Werkstatt.
Ja, so eine Werkstatt und dann gehe ich nebenbei tanzen. Und so habe ich das dann auch gemacht, habe dann in irgendeinem Teil gearbeitet, wo ich nichts Feinmechanisches machen musste, sondern nur so, kannst du mal bitte diese Kiste von dort nach da drin? Ja, mach ich.
Aber also hast du auch nicht so geschweißt oder so, dass so Funken fliegen und du.
Nein, aber ich habe es mir vorgestellt. Also halt, ich stand manchmal daneben, die es gemacht haben und kam mir so ein bisschen vor. Nee, das habe ich dann, glaube ich, 9 Monate gemacht und dann bin ich zwischendurch zur Aufnahmeprüfung an die Stage gegangen. Und das war die zweite Generation damals und die haben mich tatsächlich genommen. Ich habe selber nicht geglaubt, dass die mich genommen haben. Und dann,
also Stage School Hamburg, eigentlich eine der renommierten Musicalschulen in Deutschland.
Ja, ja. Und damals, glaube ich, die einzige. Nee, es gab noch die in Volkwang in Essen. Ne? Und dann haben die mich genommen und ich kann mich erinnern, dann bin ich dahin zum Unterricht. Und Kostja Ullmann war Mini und seine Mutter hat mir Ballettunterricht gegeben und er krabbelte durch den Ballettsaal, während ich Pliés gemacht habe.
Aber dann, ich meine, in Hamburg war ja dann auch nochmal, ich meine, ne, du, also wir steigern uns langsam, serbisches Dorf mit 500 Einwohnern, dann Rottweil, okay, verschlafenes Städtchen, schon eher Stadtstrukturen, aber jetzt auch nicht wirklich riesig groß oder so und dann kommst du plötzlich nach Hamburg, Riesenstadt, absolutes Chaos und vor allem eine super wilde Stadt, so in den 90ern auch noch, 80er, 90er, da war ja noch, also wenn man den Kiez von damals zum Beispiel mit heute vergleicht, das ist Tag und Nacht irgendwie, das war wirklich Battleground sozusagen. Wie war das dann da zu sein? Wie war dann Hamburg? Wie hast du Hamburg ganz am Anfang erlebt?
Ganz am Anfang, also es gab ja damals, es war überhaupt erstmal schwer, eine Wohnung zu finden, ne? Also ich kannte diese ganzen Prinzipien gar nicht, wie sucht man eine Wohnung in so einer Großstadt? Und ich hatte aber eine Telefonnummer von jemandem, mit dem ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ja. Und er hat gesagt, du, ich habe hier 2 Zimmer organisiert in einer WG. Wenn du magst, kannst du da jetzt auch erstmal den ersten Monat wohnen. Ja. Und habe ich gedacht, cool, dann habe ich schon mal was. Und es war bezahlbar und es war in St. Georg.
Oh ja.
Was ich nicht gewusst habe, wir waren Mitbewohner von einer Prostituierten, sagt man das so?
Ja.
So. Und die hat zu Hause gearbeitet und das heißt, da war... Also
wo die WG war, oder?
Ja, ja, genau. Und ich war 16.
Na gut, wenn die Kunden sich dann mal im Zimmer verirrt haben und dann irgendwie bei euch plötzlich standen.
Ja, ja, also ich habe abgeschlossen immer. Ich hatte echt ein bisschen... Und das war dann auch so direkt da Café Gnosa und so da in der Ecke so. Und das war wirklich sehr aufregend für mich, weil ich das alles nicht kannte. Es war echt viel und... Und das habe ich einen Monat da gemacht und dann bin ich nach Styles Hope, bin auch zu so einem Typen, der so ein Zimmer vermietet hat, der hatte auch so Kinder da, seine, die er betreut hat und irgendwann mal kam ich dann von der Schule zurück und dann hat er in der Zwischenzeit an dem Tag meinen Betamax-Videorekorder verkauft und mein Commodore 64 und als ich dann gesagt habe, ich rufe die Polizei, also bitte nicht, meine Kinder haben nichts zu essen. Und dann habe ich gesagt, oh fuck. Und dann,
crazy.
Ja, genau. Und dann bin ich in eine WG gekommen und dann in Schulterblatt. Ja. Und dann habe ich sozusagen 1987, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ganz unten, wo früher jetzt dieses Theater ist, gab es doch diesen Club Bass. Der hieß Bass oder Trinity.
Ja,
der hieß
ja.
Zuerst Trinity und dann Bass oder zuerst Bass und dann Trinity.
Ja, ja.
Und gleich daneben habe ich gewohnt.
Ach,
und damals... gab es ja im Schulterblatt nichts außer diesen Krogladen. Dann gab es vorne irgendwie Kaffee im Buch und das Pick'n'Pack. Gab es noch. Ansonsten war das ja eigentlich eine wirkliche 1000 Töpfe gab es noch. Das war 87. Ja,
das ist ja krass. Ja, das war eine komplett andere Stadt als heute.
Komplett andere Stadt. Und dann bin ich 90, bin ich dann das erste Mal nach New York. Und das war richtig aufregend.
Ja.
Also das war so der Traum. Und dann... als ich mit der Ausbildung fertig war, ein Jahr später bin ich dann für ein Jahr nach New York, was auch großartig war.
New York kanntest du ja quasi von Breakin', das war ja der große Breakdance-Film damals in den 80ern, der das Breakdance-Fieber auch so nach Europa gebracht hat und so. Und alle irgendwie, ich glaube sogar die Rocksteady-Crew war auch in dem Film, ne?
Nee, die Rocksteady-Crew war in einem anderen Film.
Ah, ja, der hieß, glaube ich, Breakdance.
Breakdance, genau, genau. Und ich glaube, in Breakin' war Ice-T.
Ah ja, stimmt, Breakin' war das mit diesem Pärchen.
Genau, ja.
Gibt es sogar einen zweiten Teil von.
Genau, der war richtig schlecht. Ja. Der war richtig mies. Da haben die versucht, irgendwie so ein Kulturhaus zu retten. Ja, und so, oh fuck, so richtig. Mit wie ist der, Electric Boogaloo hieß der eine Typ. Und der andere Typ, habe ich letztens gelesen, oder vom Jahr ist leider gestorben, der eine Tänzer von den beiden. Aber da gab's diese sensationelle Szene, wo der eine mit so einem Besen draußen tanzt, ja, und dann diese Nikes und Chucks und so. Ja. War gut geschnitten, war ein guter Film. Ja, ja.
Kennst du den zweiten Teil von Saturday Night Fever, Stayin' Alive?
Ja,
den finde ich super. Den liebe ich total.
Ich liebe den auch.
Alle finden den bescheuert. Ich finde den Hammer. Ich gucke den so gerne.
Ich finde den auch super und ich finde John Travolta da richtig gut, weil er so ist. Was ich bei den Filmen so toll finde bei Saturday Night, also Stayin' Alive, ist, der erzählt New York irgendwie in meiner Lieblingszeit. Ich finde New York in den 80ern, das hat so einen Charme und so. Und
es war ja gleichzeitig auch sehr Survivor of the Fittest, aber irgendwie auf so ein guter Dreck irgendwie, so ein interessanter Dreck.
Ja, ja, ich habe das geliebt. Ich war damals auch, als ich zum ersten Mal dort war, im YMCA und habe dort gewohnt und das war auch alles. Und ich konnte kein Wort Englisch und ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. 14 Tage in New York ohne Englisch alleine, aber irgendwie war es gut, ja.
Was hast du dann ein Jahr in New York gemacht?
Getanzt. Ich war dann zu Gast in so einer Familie in Harlem zuerst. In der Bronx, da war ich 6 Monate in der Bronx. Und dann waren wir 6 Monate in Harlem und eigentlich getanzt. Und das war so ein Jahr, wo ein bisschen trainiert, ein bisschen getanzt und gechillt und versucht irgendwie, ja, mit 22 bestes
Sabbatical
Alter.
Sabbatical eigentlich.
Ja, genau, ein Sabbatical. Ja. Also bestes Alter. Und als mir dann die Kohle ausging, habe ich Gott sei Dank Starlight Express bekommen und bin dann zu Starlight Express nach Bochum.
New York-Bochum, auch eine gute Achse, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Aber wie ist das denn, ja, also ich meine, alleine visumstechnisch ist das schon wahnsinnig kompliziert, aber wie ist das denn so ein Jahr in New York, also vor allem in New York der 80er oder 90er, Anfang 90er zu verbringen? Also das hat dich ja wahrscheinlich für dein Leben geprägt.
Total, in der Bronx und in Harlem. Ja, das war, also ich weiß schon sehr oft, dass mich die Polizei nachts angehalten hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal alle Tassen im Schrank habe.
Weil du da rumläufst? Mm. Ach krass.
Und aber es ist mir, also ich hatte nicht ein einziges Mal irgendwie eine unangenehme Begegnung oder dass irgendwas strange war. Ja. Irgendwie, ich glaube, alle sind damit klargekommen, dass ich nun mal weiß war und dort rumgelaufen bin. Ja. Relaxed, nichts ist passiert.
Glaubst du, das ist auch eine Frage von, also es klingt so doof, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so eine Frage von Instinkt. Also man kann ja auch, es gibt ja auch Leute, die einfach wirklich so straight in die dümmsten Ecken laufen und einfach so, was ist denn hier los und so. Mhm. Also ich glaube, manche Menschen haben einfach so ein Gespür dafür, wo man sozusagen cool lang gehen kann und wo nicht.
Genau, und da hat mich ein Freund besucht aus Hamburg und wir liefen durch die Bronx, so am späten Nachmittag. Und waren zwei Typen an so einem Auto dran, die haben es offensichtlich geknackt gerade, aber er dachte, die haben ihren Schlüssel vergessen und kommen nicht ins Auto. Und er war so auch so, la 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 la, oh, excuse me, can I help you? Und ich so, Diggi, komm, lass uns gehen, Alter.
Ja, genial. Genial. Ist das denn, wie war denn die Ausbildung an der Stage? Also 3 Jahre war das, glaube ich, ne?
3 Jahre, ja.
3 Jahre. Und das ist ja dann wirklich, also du hast ja schon gesagt, Ballett gehört auf jeden Fall dazu, Jazz gehört dazu.
Jazz.
Hip-Hop.
Genau, Hip-Hop, singen, sprechen, schauspielen, alles irgendwie, fechten.
Stimmt, das, Fechten geht auch mit.
Genau,
dazu.
Ja, Kostjas Vater hat das unterrichtet.
Ah, ja.
das war echt gut. Also nicht, das ist so tief in mir drin, dass selbst jetzt weiß ich noch ganz genau die Abfolgen. Also
wenn wir jetzt 3 Musketiere verfilmen, könntest du.
Ja,
wärst du am Start.
Ja, wäre ich am Start, ja. Das war aufregend, weil wir hatten, ich meine, das gab's da. Weißt du, alles hat sich verändert letztendlich mit MTV und MTV hatte damals nicht jeder, ganz am Anfang, Ende der 80er oder Ende der 90er. Und bis dahin war diese ganze Tanzwelt eigentlich ein Mysterium.
Ja.
So die von außen hatten keine Bilder davon, außer wenn es dich interessiert hat und du bist in die Oper gegangen oder zu Cats oder Phantom oder Starlight, was die einzigen 3 Musicals in Deutschland waren.
Ja.
Ansonsten gab es ja nichts. Ne? Also es gab dann irgendwelche Shows, die ich dann auch getanzt habe, wo du für irgendwelche Autohäuser auf irgendwelchen kleinen Podesten gestanden bist und gezappelt hast, während Leute da unten Prosecco gesoffen haben, um deine Miete zu bezahlen. Aber da hatte ja keiner irgendwas. Da fällt mir was ein. Kannst du dich an die Show erinnern, Musikladen?
Ja klar, Musikladen, Eurotops.
Eurotops, genau. Ja. Und ich war in der Ausbildung, das war an meinem 17. Geburtstag, genau. Ein paar Wochen davor kommt eine Truppe von Leuten rein. Das waren Produzenten von damaligen Boybands. Die kamen dann zu uns, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, kamen in die Schule und haben gesagt, Lanese will weg von Like Ice in the Sunshine und will einen neuen Song machen, der heißt Live It Up. Ja. Und davon gibt es schon einen Videoclip, das lief dann schon in den Kinos, aber sie wollen einen Hit machen. Und ich glaube, damals hat man Milli Vanilli noch nicht geprankt, dass die da nicht gesungen. Und die kamen dann so rein und sagten so, ja, und wir wollen das so, der muss gar nicht singen können, der muss sich nur bewegen können und dann machen wir das so wie mit Milli Vanilli. Und ich war, wie gesagt, kurz vor 17, ich war gerade an der Schule und dachte, das ist mein Durchbruch, den Job hole ich mir. Und habe da tatsächlich die Audition gemacht und habe es gekriegt. Und dann sind wir zu, der hieß Mike Löckebusch, glaube ich, damals der Produzent von Musikladen. Ja. Und der war irgendwo in der Nähe von Hannover oder so. Ja. Also nicht in Langenhagen, aber so in der Nähe von Hannover. Und dann sind wir da hingefahren und dann stand ich da vor dieser Greens. Damals, weißt du, kannst du dich an diese, das waren ja nicht richtige Greenscreens. Das war ja so ganz, ganz mies. Ja. Und dann habe ich diesen Song mit Tänzerin im Hintergrund und ich hatte so lange Haare.
Du als Solokünstler, oder?
Ja, als Solokünstler und ich hatte ganz lange Haare. Und dann haben die gesagt, nee, der muss brauner sein. Und haben immer so das Foto von hier Thomas Anders so vorgehalten, der so braun war. Und haben gesagt, na, mehr Braun ins Gesicht, mehr Braun. Und dann haben wir das aufgenommen. Und ich weiß, dass es auf irgendeiner Betamax-Videokassette ist.
Also es ist ausgestrahlt worden.
Es ist ausgestrahlt worden. Ich habe es nicht mehr. Und also falls es jemand findet.
Aber das war der einzige Auftritt, den du als
genau, als dieser Künstler. Und dann, das hat dann nicht, das hat dann nicht funktioniert. Ja. Aber das war so lustig, weil ich habe gedacht, das ist es jetzt. Das ist die Milli Vanilli-Karriere.
Das ist sehr geil. Da gibt es doch bestimmt auf YouTube. Das
ich habe es gegoogelt. Ich habe es gesucht wie ein Wilder. Ich finde es nicht. Man muss eigentlich mal diese alten Musikladen.
Es gibt so mehrere, mir werden immer so Musikladen-Folgen angezeigt auf YouTube, so ganze Folgen, die da immer so hochgeladen werden.
Siehst du, da muss ich mal so, das war, wenn ich 87 dort angefangen habe, das muss dann 88 gewesen sein irgendwie.
Ja, da gehe ich mal in die Recherche.
Ich auch.
Und dann, das sind dann natürlich so, das sind ja diese Jobs dann während des Studiums, wo man so denkt, weil man sich auch die ganze Zeit mit der Materie beschäftigt, so, hier macht sich gerade eine Tür auf. Genau. Hier geht dann eine Möglichkeit. Ich weiß auch, als ich Regie studiert habe in München an der Filmhochschule, war ich auch schon was älter, und dann haben wir immer so Kurzfilme gemacht in irgendwelchen Seminaren, und dann habe ich einmal einen Kurzfilm gemacht, es war auch so ein Seminar, und dann habe ich gesagt, ich fand die Aufgabenstellung irgendwie so bescheuert, und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach den dramatischsten Kurzfilm aller Zeiten zu machen, ne? Dann habe ich einen Film gemacht, der hieß Dramorama, Nils Bokebergs Dramorama, und dann habe ich so ein Pärchen, die ganze Zeit in so einem Staccato-Tempo durch die dramatischsten Situationen gehen, also sie lernen sich kennen, er schüttet ihren Kaffee auf sie und sie so, oh, und er so, ja, macht doch nichts, und dann verlieben sie sich, als sie irgendwie den Becher aufheben, und dann kurze Zeit später ist sie schwanger, und dann sagt sie, aber ich kann das Kind nicht kriegen und ich muss dich verlassen, und dann wird er überfahren und so. Also ich habe so alle Dramen in kürzester Zeit miteinander. Dann ist sie am Friedhof und will sich umbringen. Und dann rettet sie einen Zauberer und sagt, von heute an wirst du ewig leben. Und sie so, nein, das ist dann das Ende. Und der Zauberer hieß Oslo. Da hat mein Mitbewohner Stefan Lehn damals gespielt. Das war sehr, sehr lustig. Und auf jeden Fall habe ich dann diesen Film gemacht. War natürlich alles so ein bisschen trashig, weil es eben nur für ein Seminar war. Ne? Nur für intern Gebrauch sozusagen. Und dann zwei Wochen später kommt dann die Assistentin meines Profs in der Hochschule zu mir gelaufen und sagt, Nils, wo ist dieser Film, den du zuletzt gemacht hast? Ich so, was denn für ein Film? Und so, ja, dieses mit dem Zauberer und so. Und ich so, ja, habe ich hier irgendwo auf dem Computer oder was auch immer, auf der DVD. Ja, du musst jetzt sofort damit zu Konstantin. Die wollen den als Vorfilm nehmen. Diese, ja, die haben irgendwie gefragt, die haben von einem Film einen Zauberer gehört, der soll ganz toll sein, sie wollen den unbedingt sehen, und der soll dann Vorfilm werden zum neuen Kinderfilm, bla bla bla. Und da ich so, du Christina, ich glaube wirklich nicht, dass sie das als Vorfilm haben wollen und erst recht nicht für einen Kinderfilm. Doch, du musst da unbedingt hin. Und sag ich, sehr gut, alles klar. Und dann bin ich da in die Stadt zum Büro von Konstantin gefahren und habe den Film abgegeben, und dann hatte ich eine Woche später das Gespräch, und dann bin ich da wieder hin, und dann lerne ich ihn, ich weiß nicht mehr, wie der Typ ist, der war wahnsinnig nett, und dann lädt er mich in sein Büro und so, irgend so ein Produzent da, sagt so, ja, wegen dem Film und so, ich so, ja, cool, und so, ja, es wird dich jetzt nicht überraschen, dass wir den doch nicht haben wollen. Und ich so, ja, überrascht mich wirklich nicht. Und dann hatte ich aber trotzdem das Gefühl, oh, jetzt habe ich einen Fuß in der Tür. Ne? Ja, die wissen jetzt, was ich mache und wenn die mal sowas brauchen und so. Hat sich nie wieder jemand mit mir gemeldet. Ja, ja. Aber dann denken halt so eine kurze Zeit so, ah, jetzt hier, ab hier geht's los sozusagen.
Ja, du, nach der Ausstrahlung von Musikladen, ich glaube, wann haben die das immer gezeigt? 22:05 oder naja, so genau. Im Dritt oder ARD, ich weiß nicht, irgendwas war das. Und am nächsten Tag in der U-Bahn, kann ich mich noch genau erinnern, dann stand ich so da und habe gesagt so, na, wer kennt mich? Ja, ich bin's. Keine Sau. Und ich habe, glaube ich, 300 Mark gekriegt. Ey, und 300 Mark, 87 mit 17 war so, perfekt. Come on, Leute, echt, jetzt geht's los.
Na, allerdings. Gab es denn so einen Moment, wo du dann so auch gedacht hast, irgendwie so zum Beispiel so, naja, Ballett, das, was soll ich denn damit oder so, weil das so, weil Breaken zum Beispiel ist ja sehr cool, ist ja sehr männliches Gehabe auch und so, gerade dieser Battle-Gedanke und so, gab es da dann so Momente, wo du dachtest, ja, aber wieso muss ich denn jetzt auch noch Ballett machen, was ist denn, das ist doch so unmännlich auf so eine gewisse Art?
Nee, gar nicht, da kam ja noch ein anderer Film dazu, der das total gebrochen hat damals, das war White Nights mit Baryshnikov und Gregory Hines. Ja. Und da war das natürlich ganz anders und das war ein toller Tänzer und ich habe relativ schnell verstanden, ich brauche Technik, wenn ich wirklich professionell tanzen will. Ja. Und dann hatte ich das überhaupt nicht. Also nee, das war nie mein Problem. Ganz im Gegenteil, ich wollte dann richtig, richtig, richtig gut werden und habe dann eigentlich von Tag zu Tag immer mehr verstanden, ich habe zu spät angefangen und ich habe die körperlichen Voraussetzungen eigentlich gar nicht für einen richtig guten Balletttänzer. Und habe aber letztendlich dann mit dem, was ich hatte und was ich konnte, das Beste daraus gemacht. Habe dann ein paar Musicals gemacht, wie Rocky Horror und Grease und Starlight. Und das war schon okay. Und habe echt mit guten Tänzern getanzt für so Shows, einfach so, keine Ahnung, Galas und so ein Zeug. Das war echt gutes Zeug zwischendurch.
Mit Gregory Hines gibt es auch so einen geilen, der hat auch so einen geilen Steppfilm, glaube ich, gemacht. Ne?
Ja, genau.
Das war, glaube ich, auch Gregory Hines.
Cotton Club.
Ja.
Cotton Club hieß der, ist auch aus der Zeit.
Ja.
Und er hat ein tolles Musical auch gemacht, Jelly's Last Jam. Mhm. Ist auch so ein, eigentlich so ein, weißt du, so wie damals dieser Film mit Ralph Macchio und mit diesem Blues-Gitarrenspieler, Crossroads.
Das stimmt.
Na, wo er so Ralph seine Macchio Seele
auch noch gemacht, ja.
Genau, wo er seine Seele an den, also Mephisto, an den Teufel verkauft hat. Ja, ja. Ach, was toll, dass du all diese Filme, was du diese Filme alle kennst, ne? Und diese Zeit noch kennst. Ja, weil wenn ich jetzt so manchmal am Set bin und dann sagen die mir so, kannst du bitte deine Brille abnehmen und ohne Brille spielen? Und ich so, ja super, dann machen wir gleich mal Rate mal mit Rosenthal. Und ich lach mich tot. Und alle so.
Es gibt in der Winzstraße an einem Haus eine Plakette, weil da Hänschen Rosenthal geboren ist.
Geboren ist, ja, genau. Aber das kennt natürlich keiner. Also alle.
Ja, wir sind alt.
Ja.
Wir sind alt, Alexander. Okay, dann Ausbildung geschafft, New York und so. War das denn eine Idee von dir, dass du gedacht hast, ich werde und bleibe jetzt einfach Tänzer? Also war Tanzen sozusagen die First Base und dann hast du danach gedacht, vielleicht auch noch andere Sachen? Oder aber bist du erstmal davon ausgegangen, dass Tanzen jetzt so die Sache wird?
Nee, das war mir schon klar, dass ich tanzen werde, solange es geht und dann Schauspieler.
Naja, okay.
Irgendwie war das klar. Ich wollte auch früher umsteigen. Und dann hat meine damalige Haupttanzlehrerin und eine sehr gute Freundin von mir gesagt, es wäre schade, du bist jetzt in so einem besten Alter, um zu tanzen. Schauspielern kannst du auch später. Mach das jetzt und dann, solange es geht und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist durch, dann lass es. Und das war dann auch genauso. Letztendlich habe ich mit 25 ja schon aufgehört zu tanzen.
Ja.
Und habe es richtig gespürt nach Starlight Express. Ich habe meine Rollschuhe eingepackt am letzten Spieltag und hab's richtig gespürt, das war mein letzter Tanztag. Und das war dann auch so.
Na, verstehe. Aber zum Beispiel Starlight Express, das ist doch, da denke ich immer, Rollschuhfahren ist doch was ganz anderes als Tanzen. Also das sind doch andere Bewegungsabläufe, die man da lernen muss, um da irgendwie nicht andauernd auf die Fresse zu fallen oder so. Oder ist das, bringt die Tanzausbildung da was?
Naja klar, die bringt A, viel, weil du viel tanzen musst auf den Rollschuhen. Ja. Und B, wenn du einmal so verstehst, wie so ein Körper Ablauf, wie das funktioniert, wenn dieses Bein nach links geht und dann gleichzeitig das nach rechts und so. Wenn du die Koordination im Körper hast, dann kannst du eigentlich sehr gut kopieren. Und davon profitiere ich heute noch. Ne? Wenn ich so Kampfchoreografien machen muss oder dass ich sie mir A schnell merken kann, weil es eine Choreografie ist und dann auch verstehe, aha, dann mache ich hier ein bisschen weniger, dafür das ein bisschen mehr und hilft mir auch, ich bin mittlerweile ein regelmäßiger Tango-Tänzer, hilft mir dort halt eben auch. Und das hat schon sehr viel geholfen.
Ja. So andere Sachen kapiere ich auch so als Tänzer und so weiter und so fort, dass man da irgendwie sofort sich reinfuchsen kann irgendwie. Aber bei Starlight Express habe ich mir gedacht, klar, es sind auch Choreografien am Ende des Tages, aber Rollschuhe sind ja eher hinderlich sozusagen, wenn man so das Tanzen gewöhnt ist, als dass es einen unterstützt oder so. Das ist ja nochmal so ein zusätzliches Hindernis.
War aber damals das coolste Musical.
Ja, das stimmt.
Ja, das war damals, also zum Gucken fand ich es jetzt damals auch nicht so richtig prall, aber zum Tanzen war es ja einfach super. Ne? Du hattest diese Halfpipes, du hattest diesen ganzen, und das Geilste am Starlight ist das Skate-Warm-Up. Das ist um 7, wenn man dann auf die Bühne geht für 25 Minuten, um sich warm zu machen, dann gibt es da eine richtige Warm-Up-Choreografie, wie man so das ganze Deck fährt. Ja. Und am Ende dieses Warm-Ups gibt's quasi Open Time. Das sind dann so 10 bis 15 Minuten, wo man Tricks machen kann, auf die man Bock hat. Und so. Ja. Und da verletzen sich auch immer alle.
Ja. Genial. Gute Idee. Aber wie lange hast du Starlight Express gemacht?
18 Monate.
Krass, 1,5 Jahre.
Ja, ja.
Und dann wirklich so 5 Mal in der Woche da irgendwie auf die Rollschuhe.
Manchmal häufiger. Ich war Super Swing, das heißt, ich habe 10 Rollen gecovert.
Ach krass, 10 Rollen. Die hattest du alle drauf. Die hättest du alle jederzeit spielen können.
Ja, ja. Und die Make-ups und alles. Ja. Die musstest du nämlich immer selber machen.
Ach so.
Ja, ja, du hattest so ein Grund-Make-up, hast du dir gemacht. Und dann, wenn sich jemand verletzt hat, dann hieß es so, in 5 Minuten die und die Rolle. Ja. Und dann
krass.
Genau, und dann bist du dann auf die Bühne und hast das Ding getanzt. Und manchmal waren das Samstag und Sonntag Doppelshow. Ja. Montag war der einzige freie Tag. Manchmal war es 8 Shows die Woche.
Wahnsinn.
Und das ist anstrengend. Ja. Ne? Also so, weil die geht ja 2,5 Stunden, die Show. Die Kostüme sind, ich glaube, zwischen 15 und 20 Kilogramm schwer. Du siehst nichts. Mhm. Aber es ist interessant, wie schnell sich der Körper und der Geist an alles gewöhnt.
Das ist echt krass. Man gewöhnt, also das ist ja dieser dumme Spruch, aber es stimmt tatsächlich. Man gewöhnt sich an alles. Irgendwann ist man so eingeschliffen.
Ja, ja, total, dass man es auch gar nicht mehr spürt und dann auch irgendwann mal sich anfängt, ein bisschen zu langweilen. Und dann denkt so, echt jetzt? Nochmal?
aber dann war natürlich das Problem, dann hast du ja irgendwie Show gemacht, sehr anspruchsvoll, hast dich vielleicht aber dann auch in einer Zeit gelangweilt, wie auch immer, aber hast du irgendwie die Sache gemacht. Und dann ziehst du das Kostüm aus, dann schminkst du dich ab, dann ziehst du die Klamotten an und packst deine Tasche und gehst aus dem Theater raus und bist du halt in Bochum.
Stimmt, da bist du halt in Bochum.
Das war für jemand, der irgendwie gerade aus New York und Hamburg kam, irgendwie ein bisschen kleiner Kulturschock vielleicht.
Wobei man sagen muss, es waren, glaube ich, überwiegend Engländer, Australier, Kanadier und Amerikaner da. Und das war wie so eine Bubble.
Ja.
Also du hast dann eigentlich mit Bochum gar nichts zu tun gehabt. Verstehe. Du warst in so einer Starlight-Bubble und dann gab es dann so Home-Partys. Und du warst aber auch am Abend echt durch. Also wenn die Show um 22.45 Uhr durch war, dann hat der eine ein Bier getrunken, der andere einen Joint geraucht und dann sind Leute schlafen gegangen, weil du warst dann durch. Und dann am nächsten Tag hattest du entweder eine Probe und wenn du mal einen freien Tag hattest, dann hingst du im Gym rum und hast halt trainiert, weil wohin mit der Kraft mit Anfang 20? also eigentlich sind diese 1,5 Jahre oder 18 Monate sehr schnell vorbeigegangen.
Ja.
Und danach bin ich ja direkt nach Toronto für ein Jahr.
Meinst du, man kann das länger machen als 1,5, 2 Jahre, so ein festes Engagement, ohne irgendwie wahnsinnig zu werden?
Also ein Freund von mir hat das, glaube ich, der hat ein Jahr vor mir angefangen und ist, glaube ich, erst vor 5 Jahren ausgestiegen.
Ach krass. Wow.
Ja, 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 der hat das sehr lange gemacht. Also viele davon machen es sehr lange. Das ist ein bisschen wie mit Serie. Ja. Wenn du, weißt du, so, du verdienst da Kohle, ne, so, du hast einen festen Job, du musst dich um nichts mehr kümmern. Und wenn man dann so anfängt, diese Komfortzone zu genießen und keinen Bock mehr hat, die zu verlassen.
Wie eine Festanstellung.
Festanstellung, dann bist du halt irgendwann mal Angestellter und so und machst das halt. Und das habe ich gespürt, relativ zügig. Ne? Dann habe ich gedacht, oho, man wird gemütlich. Mhm. Und es war viel zu früh, um gemütlich zu werden. Ne? Also so, und dann habe ich gedacht, dann höre ich lieber auf und wag mich mal raus ins Leben. Das war richtig.
Hast du Rocky Horror davor oder danach gemacht?
Davor. Das war wirklich mein erstes. Ich war am Freitag fertig in der Stage School mit der Ausbildung. Am Montag hatte ich die Audition für Rocky. Am Mittwoch haben die Proben angefangen.
Ach krass.
Genau, und dann haben wir geprobt 6 Wochen am Holstenwaldtheater in Hamburg. Und dann habe ich das auch ein Jahr lang gespielt.
Wen hast du gespielt?
Rocky.
Ah ja, natürlich.
In der goldenen Badehose. Rocky und war Cover Eddie.
Ah ja, na, verstehe.
Ja, ja. das hat Spaß gemacht. Das war so, damals war Rocky Horror ist immer noch eines meiner Lieblingsmusical.
Ja, also richtig gut.
Es ist so klug. Ja. Das hat so viele Ebenen, die so brillant sind.
Ja.
Und ich finde, damals war das die Originalchoreografie wie im Film. Aber ich finde, auf Meta-Ebenen ist in diesem Musical so viel mehr drin.
Mhm.
Und dass man das heutzutage immer noch, ich habe es letztens irgendwo gesehen und fand es pottlangweilig, weil es immer noch so 1:1 inszeniert wird.
Ja.
Und da nicht was anderes rausgeholt wird, weil da ist echt viel drin.
Ja, das stimmt. Aber der Film ist auch, der Film funktioniert immer noch, finde ich.
Total.
Ich meine, der ist auch wirklich brillant besetzt, muss man auch heute noch sagen, die sind alle so on point.
Ja,
das ist echt so geil.
Riff Raff ist einfach brillant.
Total.
Und so, das sind einfach tolle Stimmen auch. Und der hat ja auch geschrieben, Richard O'Brien. Ne?
Mhm.
Das ist mega.
Dann bist du Rocky Horror, Starlight Express, so ein bisschen Musical-Luft geschnuppert irgendwie und dann nach Toronto für ein Jahr.
Mhm.
War, wieso, warum?
Naja, ich war verliebt in eine Tänzerin und Sängerin von Starlight, die kam aus Toronto und dann waren unsere Verträge vorbei und dann habe ich gedacht, es gibt nichts, was sich mehr lohnt, als für die Liebe mitzugehen, oder? Und
absolut.
Dann bin ich mitgegangen, einfach so. Und wenn man jung ist und nichts hat, was einen festhält, kann man sagen, ich gehe nach Toronto.
Total.
Und Toronto ist eine tolle Stadt, vor allen Dingen damals. Das war ja so Mitte der 90er. Wir haben mitten im Stadtzentrum auf der Queen Street gelebt und über einem Jazz-Restaurant. Also es war so alles, wie man sich das so vorstellt. Große Stadt aus Bochum nach Toronto, weißt du so, und drunter ein Jazz-Restaurant und mit Live-Jazz-Musik und man lag halt abends immer in einem leeren Raum, weil wir hatten irgendwie auch keine Kohle, um was Zeugs zu kaufen, also hatten wir so Kisten als Tische und irgendwie Kisten auf dem Boden und dann von unten diese Bässe und da bin ich zum ersten Mal so richtig eingetaucht in Jazz und dann habe ich John Coltrane für mich entdeckt und die ganzen Scheiben und das war echt gut, eigentlich war es eine gute Jazzschule für mich.
Ja. Und auch so ein bisschen so dieses, das ist ja auch, das fühlt sich für einen, gerade wenn man jung ist, ja auch toll an, dieses Existenzialistische, dass man,
ja,
auch, man braucht auch nichts.
Ja, ja, man braucht nichts.
Besitz ist doch nur Ballast und wir haben es doch gut und
genau,
so.
Genau, ja. Und dann auch so tolle Momente, es gibt so einen Moment, da haben wir uns richtig derbe gezofft und sie war so, ich verlasse dich und ich so, nein und sie so, doch und dann draußen große Schneeflocken in Toronto, sie geht raus, knallt die Tür zu, ich drin, Licht aus von unten. Jazzmusik.
Ja.
So, und ich so, oh, geil, filmt das denn jemand mit, bitte? Es ist doch Round Midnight.
Ja, perfekt. Ja, das ist so geil, wie oft man so, dass man so sozialisiert ist und dass man sich dann so, gerade wenn man jünger ist, so oft wirklich fühlt wie in einem Film.
Ja, total.
Also so, ich habe das auch irgendwann mal bemerkt, war irgendwie zu Hause und war ich so 18, 19, habe so einen Bruce Willis-Film gesehen, Last Boy Scout zum ersten Mal.
Ja.
Ist ja ein fantastischer Film.
Ja.
Bruce Willis war in keinem Film cooler als in dem.
Stimmt.
Und dann musste ich ihn zur Videothek zurückbringen. Ich habe in Köln gewohnt damals. Und dann gehe ich so raus und gehe so durch den Park, irgendwie die Videothek, irgendwie so 10 Minuten entfernt. Und laufst du durch den Park und nach der Hälfte des Weges merke ich so, ich gucke die ganze Zeit so. Man guckt die ganze Zeit so Bruce Willis-mäßig und lauf auch so wie Bruce Willis und so. Und denke, was mache ich denn hier? Wie bescheuert
stimmt,
bin ich denn? Weil man nimmt das sofort an. Das
stimmt,
ist echt crazy.
Ja. Verstehe ich. Ich hatte das damals mit der Billy the Kid-Scheibe von Bon Jovi. dieses Dead or Alive oder so. Da habe ich mir dann irgend von einer Freundin Chaps geliehen, mitten in fucking Hamburg. Mit irgendwelchen Western-Boots und bin dann so durch die Stadt und hatte dann so einen Seesack auf dem Rücken, weil ich gedacht, eigentlich gehe ich gleich in einen Waschsalon und ziehe meine 501 aus und schmeiß sie da rein und sitz. Und dann machst du das so im Schulterblatt, kommst in den Waschsalon und dann sitzt da so eine alte Omi drin und irgend
so ein Junkie.
Alter, genau, so ein Junkie und nichts mit Glamour, so, hey, geh mal aus dem Weg, Alter.
Aber das, da muss ich auch wirklich sagen, Dead or Alive ist ein Song, der das immer noch in mir auslöst, wenn ich ihn höre.
Total.
Also On a Steel Horse I Ride, das ist so geil.
Dann
haben wir mit so einem anderen Podcast, den ich mache, touren wir immer und dann gehen wir manchmal so danach feiern und dann einer von uns trinkt keinen Alkohol, der passt dann immer auf mich auf, so, wenn ich gesoffen bin. Und dann sind wir zum Hotel zurückgelaufen, Herm war das, der war auch schon mit dem Podcast, dann sind wir zum Hotel zurückgelaufen und er so hat so gesagt, ja, ich guck mal so auf, komm Nils, wir gehen zurück und so. Ich werde dann immer so betreut, wenn ich betrunken bin. Und dann habe ich wohl auf dem ganzen Hauseweg habe ich immer nur so, 'cause I'm a cowboy, die ganze Zeit gesungen. Also so kann man echt fühlen, das Lied.
Ja, total. Und der Nachfolger davon ist eigentlich, man kann von ihm halten, was man will, aber Midnight Train to Memphis von Kid Rock macht dasselbe bei mir irgendwie auf eine Art und Weise.
Ganz am Anfang war der auch noch cool, so die ersten ein, zwei Kid Rock Alben waren schon noch
die waren gut. Und jetzt ist er einfach nur ein Redneck irgendwie.
Ja, absolut. So, also Toronto wegen der Liebe, Jazz, Existenzialismus.
Schauspielunterricht.
Film. Ach, du hast Schauspielunterricht.
Ich habe dann Schauspielunterricht genommen und habe in so einem Café gearbeitet. Und habe Schauspielunterricht genommen und so die ganzen Camera-Acting-Gedöns mitgemacht. Ja. Und das hat echt was getan. Also zumindest mal hat es mir geholfen, einen Überblick zu bekommen.
Weil das ja an der Stage wahrscheinlich eh, also da war ja Camera-Acting kein Thema sozusagen.
Nee, gar nicht. Also es war eh alles Fernsehen und Kino war eh alles scheiße. So damals so in der, so, was, du willst Werbung machen? Ja. Da hinten im Raum können sie sich erschießen.
Aber es ist natürlich dann geil, in so ein, also nach Kanada oder eben Kanada, also irgendwo nach Amerika zu gehen, um dann da Camera Acting zu lernen und so.
Ja, das war ganz gut. Ja, hat mir gut geholfen, auch mit dem Englisch und alles. Und es war eine tolle Zeit, die will ich nicht missen. Und dann war die Liebe vorbei und dann war auch Toronto langweilig und da war auch der Jazzladen langweilig. Und da habe ich gedacht, so zurück nach Altona.
Und dann, also wenn ich das jetzt, ich versuche das alles zeitlich einzuordnen, aber dann, als du dann zurück nach Hamburg gekommen bist, dann war doch eigentlich auch schon, dann kam doch eigentlich auch schon fertig, oder?
Nur nicht ganz. Ich habe dann zuerst im Café Oriental gearbeitet als Kellner und in der Kaifu als Fitnesstrainer. Und am Hamburger Fernsehturm als Bungee-Jumping-Instructor würde ich das jetzt nicht nennen, aber so jemand, der die ganzen Leute so eingedingst hat also zum
mega,
Springen.
Mega gruseliger, super Verantwortungsjob.
Also, ja, ja, total, total.
Wenn das Seil zu lang ist oder so.
Ja, ja, aber es gab nur zwei und dann hast du halt so, die mussten sich auf eine Waage stellen und entweder das Gelbe oder das Rote.
Hauptsache eins von beiden.
Genau, Hauptsache eins von beiden. Und dann halt selber oft gesprungen. Das hat auch,
wirklich?
Ja, ja, es hat auch Spaß gemacht. Das war auch so eine Zeit, wo ich dann eine Freundin von mir hat damals, war in der Produktion von Gegen den Wind in St. Peter-Ording und dann rief sie mich an und sagt so, wir brauchen hier so für Hardy Krüger Junior und der springt mit einer Frau auf Bungee und der darf das nicht machen wegen den Versicherungen und habe ich gesagt, ich springe und vielleicht hast du ja Bock, dann springst du. Dann hat man mir so eine Perücke von Hardy Krüger Junior aufgesetzt und dann sind wir da zusammen gesprungen und dann bin ich auch Fallschirm gesprungen. Das war alles so eine Zeit, wo ich nie genug Adrenalin bekommen habe. Und jetzt, ey, wenn ich im Riesenrad oben bin, brauche ich eine Beruhigungstablette, weil ich denke so, oh mein Gott, der Wind und alles klappert und es ist so hoch.
Riesenrad macht mich auch, also ich könnte auch nicht Bungee springen, auf gar keinen Fall, aber Riesenrad macht mich auch wahnsinnig, weil es so langsam ist. Man ist so sehr langsam, sehr hoch. Das finde ich eine ganz doofe Mischung.
Und dann bleibt oben ja meistens so
weil
stehen.
Unten aussteigen
und so. Und es schaukelt dann so. Und dann denkst du, okay.
Ja, das ist
zu viele Filme geguckt.
Das kann ich auch nicht verstehen. Und dann, okay, dann, aber wie kam denn dann der Kontakt zu Fatih zustande?
Ja, ich habe mich damals bei Sophie Molitoris beworben, um Werbung zu drehen, einfach um Geld zu verdienen. Und dann hat sie gesagt, da ist ein junger Türke, der will einen Film machen und der sucht einen Serben. Schick mir mal ein paar Fotos. Und dann habe ich ein paar Fotos geschickt. Dann hat sie sich zwei Tage später gemeldet, gesagt, nee, er hat gesagt, du bist zu groß oder zu alt oder irgendwas. Ja. Ne? Und dann 6 Monate später rief sie dann nochmal an und hat gesagt, der findet keinen, melde dich doch nochmal bei ihm.
Außer lieb.
Ja, ja, genau. Und dann haben wir uns getroffen und dann war es eigentlich lieber auf den ersten Blick. Dann haben wir, keine Ahnung, bestimmt so 3, 4, 5 Monate uns immer regelmäßig getroffen, auch mit Adam und mit Mehmet. Ja. Und dann gab es dann doch nochmal ein Casting, das hat man dann gebraucht oder das haben die Produzenten damals gebraucht und die Redaktion, es war glaube ich ein kleines Fernsehspiel. Stimmt, Daniel Blume war damals der Redakteur drauf und das war toll. Ne? Und dann haben wir das gedreht und das war wie ein Rausch. Wir hatten gar nicht so viele Drehtage, ich glaube 24, 25 Drehtage und es war ein Rausch. Ja, ja, es war toll, ja.
Man muss ja sagen, also es geht um Kurz und Schmerzlos, der erste große Film von Fatih und nach wie vor einer der, weiß ich nicht, 5 besten deutschen Filme überhaupt, weil das so ein fantastisches Milieudrama ist, das ja diesen ganzen, weiß ich nicht, Scorsese-Sachen so in nichts nachsteht. Also ich finde den auch immer noch fantastisch und ich habe den damals wirklich geliebt, als er rausgekommen ist. Ich finde, man hat als Zuschauer, kriegt man schon so ein Gefühl und so ein Gespür dafür, wie nah ihr euch alle wart während dieser Dreharbeiten. Weil diese Chemie, die ihr irgendwie on screen habt, auch sehr, also die war so authentisch, dass man gesagt hat, okay, da ist anscheinend auch einfach eine tatsächliche Gemeinschaft, die da irgendwie stattfindet, außerhalb dieser Rollen auch.
Ja, das war auch so. Wir sind uns sehr nahe gekommen und das war auch eigentlich immer so ein Live-Proben, so, ne? Wir waren dann in den Kneipen und Bars, wo Fattig halt aufgewachsen ist, da in diesem ganzen mit Adam zusammen. Und ich kannte diese Sprache auch nicht. Ich kam ja aus dem Ballett, also aus dem Tanzmilieu eigentlich, ne? Also ich kannte das alles nicht. Und für mich war es immer ganz toll zu sehen, wenn ich mich mit den anderen Freunden von denen getroffen habe und dann so die Sprache aufgenommen habe, glauben die mir, dass ich auch dazugehöre. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, oh, die glauben mir und wenn die mir glauben, dann wird mir auch der Zuschauer glauben. Und so ist das eigentlich entstanden. Aber eigentlich waren wir damals wie so eine, also sehr liebevoll miteinander, aber es war eigentlich auch eine Boyband auf eine Art und Weise. Ja, also man hat uns dann so zusammengepackt und da entstand auch eine Freundschaft, die auch für immer bleiben wird. Oder eine Verbundenheit, die für immer bleiben wird, weil es war für uns alle der Türöffner.
Ich habe ja auch irgendwann mal danach, also das muss so entweder Ende 90er oder Anfang Nuller gewesen sein. Da habe ich auch mal hier in Neukölln so einen Nachmittag mit dir und Mehmet verbracht. Irgendwo. Da waren wir, glaube ich, bei Mehmet zu Hause oder so. Da haben wir irgendwie so einen ganzen Nachmittag zusammen abgehangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Ihr habt Poker gespielt oder Skat oder irgendwie sowas.
Ja?
Ja, ja. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag irgendwie abgehangen.
War das gut?
Ja, war gut. Haben irgendwie cool. Fleischberge bestellt und gegessen. und uns irgendwie einen schönen Nachmittag gemacht. Oder einen schönen Abend. Das wurde dann sehr spät. Wo du gerade sagst, dass du dir irgendwie diesen Duktus angewinnen musstest und diese Sprache angewinnen musstest. Ist das was dir leicht fällt, so eine Sprache aufzunehmen? Oder ist es sogar etwas, was manchmal vielleicht sogar automatisch auf einen abfärbt, wenn man irgendwo längere Zeit ist, dass man dann so die Sprache annimmt und so?
Ja, das ist automatisch tatsächlich. Also und es fällt mir leicht und es fällt mir leicht, mich anzupassen in der Umgebung.
Ja.
Das hat auch was damit zu tun, dass ich als Kind so häufig von Deutschland nach Ex-Jugoslawien gereist bin und mich immer irgendwie anpassen musste, in einer neuen Schule, in einer neuen Umgebung.
Ja.
Und das hilft sehr. Also das hilft mir auch heute sehr, um in Rollen reinzukommen oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich eine neue Umgebung suche für eine Rolle, dass wenn ich da so zwei, dreimal drin bin, dass ich mir dann so die Signature Moments oder Bewegungen eines Körpers oder der Stimme merke und dann darauf baue.
Ja. Und ist das was du beim Spiel auch brauchst, dass du so, wenn du so eine Figur spielst, dass du so eine, ja, dass du dir, also auch wenn sie das zum Beispiel, auch wenn es kein Vorbild dafür gibt oder keine Vorlage dafür gibt, dass du dir so diese Signature Moves ausdenkst, die zu dieser Figur, zu dieser Rolle passen könnten, damit du daran dann sozusagen das Spiel strukturierst?
Ja, genau. Es sind so wie kleine Inseln, dass wenn ich mich dann verliere, weiß ich, okay, irgendwo habe ich mich verloren, aber ich kann zurück zu so einem Signature-Ding und das erdet mich dann wieder und von dort aus kann ich wieder neu anfangen und neu ansetzen. Für mich ist das total wichtig, ja.
Jetzt war Kurz und Schmerzlos, war ja auch ein Hit. Ich weiß nicht, wie gut der im Kino lief, aber der war ja schon, der hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der wurde sehr gut aufgenommen. Leute haben den irgendwie sehr gefeiert und so. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, für euch ging es auch alle von da aus los, auf eine gewisse Art. Hast du das schnell gespürt, dass danach irgendwie Anfragen kamen? Und wie wohl hast du dich eigentlich damit gefühlt? Was war jetzt deine erste große, richtige Rolle? Ich meine, klar, durch die Schule in Toronto und so war dir klar, dass du da auch hin willst. Aber wenn das dann plötzlich so from the scratch irgendwie losgeht, dann war das doch vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, overwhelming oder so?
Ja, es war, genau, das hat mich, also der ganze Erfolg hat mich unerwartet erwischt.
Ja.
Also, und das hatte viel Gutes, weil plötzlich gab es Rollenangebote, plötzlich habe ich gearbeitet, war eingeladen zum Filmpreis und also viele Sachen sind passiert und gleichzeitig war es irgendwie beängstigend, ne? Also so, ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich habe mich noch nicht so richtig wohl gefühlt in der ganzen Welt. Wusste auch gar nicht, was soll ich jetzt damit? Dann haben wir in Lucano gewonnen und ich kann mich erinnern, wir standen da oben auf dieser Piazza auf der Bühne und ich habe die ganze Zeit runtergeguckt und habe gesagt, was passiert hier eigentlich gerade? Es war wirklich wie so ein Traumrausch irgendwie, weil ich konnte mich noch erinnern, so 7 Monate davor oder 8 Monate davor war ich beim Sozialamt und habe gedacht, ich brauche irgendwie Geld, ich kriege irgendwie keinen Job und so. Und plötzlich stehst du da oben und denkst so, holy shit, irgendwie, was ist das denn jetzt? Und dann kam aber auch so eine Zeit, wo ich dann krank wurde. Und das war so diese ganze, so, ich sag jetzt mal so ab 97 bis 2001, 2, diese 5 Jahre, da wusste ich gar nicht, was so richtig passiert, ehrlich gesagt. Das war so alles sehr strange.
Weil das so über einen hereinbricht und man das alles nicht so richtig sortieren kann und oder, also ich meine, weil man gerät ja auch schnell in so eine Art Film, wo man irgendwie gar nicht mehr so richtig, man checkt ja auch gar nicht mehr so richtig, wer ist jetzt cool zu einem, wer ist irgendwie nicht cool. Man macht irgendwie Projekte, wo man dann ein paar Jahre später denkt, wieso habe ich das denn gemacht und so. Oder man macht andere Sachen, die natürlich auch super sind und so. Also war das so?
Ja, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also ich war natürlich verwöhnt mit den Proben mit Fattig, ne? Du probst so 6 Monate und dann gehst du in so einen Film rein und jede Pore in dir ist in diesem Film und plötzlich gab es dann so Produktionen, die waren dann halt ein Job. Ne? Okay. Da gehst du so hin und dann gibt's keine Proben, nicht mal, da gibt's eine Stellprobe und dann wir drehen und ich so, was passiert hier? Dann kommt noch so ein bisschen dazu, dass ich war jetzt nie, vor allen Dingen in diesen Jahren, nicht so jemand, der vor Selbstvertrauen gestrotzt hat. Ich war da eher so ein bisschen schüchtern und habe also viele Sachen angezweifelt an mir. Und dann kam noch dazu, dass plötzlich alle in mir den Gangster gesehen haben. Und ich dachte so, hä, wieso denn jetzt eigentlich? Also so, weil das war doch jetzt eine Rolle und so. Und dann muss man sagen, dass die Kids heutzutage oder die jungen Schauspieler heutzutage sind natürlich durchs Internet und durch die sozialen Medien ganz anders geschult, mit sowas umzugehen. Also mir hat so ein roter Teppich einfach Angst gemacht. Ne? Ja. So das Blitzlichtgewitter, so selbst zu sein, fand ich echt schwierig damals. Also da gab es viele Sachen. Es war eigentlich so mit Ende 20 oder mit so 25, 26 war es eigentlich wieder wie so eine zweite Pubertät. Ja. So, wo bin ich und was passiert gerade mit mir und was passiert mit meinem Körper und mit meiner Umgebung und mit allem, wer sind diese Menschen? Ja. So, und dann und gleichzeitig, klar, man hat es geschafft und schaut so drauf und denkst, ich kann doch jetzt auch nicht da aussteigen, das war doch immer mein Traum und so und wie gehe ich jetzt damit um? Und ja, es war keine einfache, also die Zeit danach war alles andere als einfach.
Und hast du auch das Gefühl gehabt, dass du da einfach so ein bisschen verloren gegangen bist oder so ein bisschen lost gewesen bist? Auch so was so ein Selbst betrifft, also dass du dich verloren hast, ohne dass es jetzt so zu esoterisch klingen soll, aber dass man irgendwie so die Connection zu sich selber irgendwie verliert.
Absolut, absolut. Also wirklich, also es war eine Zeit, in der ich mich wirklich privat mega zurückgezogen habe. Ich bin zu keinen Veranstaltungen gegangen. Das hat mich völlig verunsichert. Ja. Ich wusste gar nicht, wie ich da sein soll, weil irgendwie hat jeder von mir erwartet oder ich habe mir zumindest mal eingebildet, dass jeder von mir erwartet, dass ich dieser coole Typ aus diesem Film bin. Mhm. Und musste dann so feststellen, oh, ich kann das gar nicht, ich kann denen das gar nicht so geben. Ne? Und dann habe ich dann das in diesen Rollen dann gemacht und habe halt diese ganzen Antagonistenrollen angenommen und dann, ja, da sind viele, viele Augenblicke passiert, wo ich lost war. Ja, da hat mir echt der Kompass gefehlt.
Kannst du dich an so den ersten Job oder die erste Rolle erinnern, nach kurzem Schmerz und nach dieser Zeit, wo du das erste Mal wieder gedacht hast, so, oh ja, geil, das hier, dafür mache ich das so alles?
Was war denn das nach kurz und schmerzlos? Ja, ich habe damals einen Film gemacht mit Tom Zickler, der hat ihn produziert damals und zwar mit Christoph Waltz, Claudia Michelsen, Chiara.
Falling Rocks,
ja, ja. Das hat halt richtig Spaß gemacht, weil das wieder so
Südafrika
und es war so ein bisschen geil hingeflogen.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass er bei Falling Rocks
ist. Ja, und auf einmal war das so auch so ein Ensemble und es waren gute Momente, es gab aber auch Spannungen und so, ja. Niemand wusste so ganz genau. Und da habe ich gedacht, ach geil, das ist halt so ein bisschen, das ist geil. Und das war so der,
ach, das ist war, witzig.
Ja, das war der Job nach kurz und schmerzlos, der mir als erster wieder Spaß gemacht hat. 99 war das, glaube ich.
Ja, genau, da war ich mit Chiara gerade frisch zusammen und ich war auf Hawaii, weil ich da gedreht habe, 6 Wochen lang oder so. Und dann haben wir jeden Abend telefoniert. Ich habe jeden Abend irgendwie 30, 40 Dollar vertelefoniert, weil ich von Hawaii in Südafrika angerufen habe.
Ja. Und sie war so verliebt, die hat so von dir, die hat immer über dich gesprochen.
Und dann hat sie immer erzählt, da waren dann diese Heuschreckennächte.
Ja, also
alles voller Heuschrecken.
Alles voller Heuschrecken. Ich weiß, dass wir einmal in so ein irgendjemand war in irgendeinem Zimmer und wir sind reingegangen und auf einmal, alles war voller Heuschrecken und jemand bewegte sich und der war bedeckt von Heuschrecken. Ach, krass. Und die ganzen fingen dann so an zu springen. Das war echt strange und auch so ja. Die ganzen Affen und wir waren in so einem Nationalpark damals.
Ja. Aber es ist halt, ich meine, das kann man, glaube ich, sofort fühlen, dass man sagt, dass so ein Projekt, wo man dann so weg ist und wo alles anders ist und wo man eben auch so ein schönes Cast hat, also auch Christoph Waltz, toller Kollege, du, Chiara, Claudia Michelsen und so, dass das etwas ist, wo man wirklich so merkt, was eigentlich der Sinn von allem ist oder von diesem Job ist, von diesem Beruf ist.
Ja. Und Peter Keglewitsch hat Regie gemacht damals und der hatte da auch so eine richtige Film, der hatte so eine Filmkraft und der hat mich auch eingeschüchtert in dem, wie er war und so, ne? Aber ich war sehr begeistert von ihm, weil er war natürlich viel älter als Fatih, aber es war dann so jemand, wo ich gedacht habe, boah, cool, da ist wieder so eine Filmkraft, da will jemand wieder was erzählen mit großen Bildern und, ne? Und die Produzenten, das war damals, wie hießen die damals? Berlin, irgendwas, so hieß die Produktionsfirma damals. Ja. Tim Tremper und Tom Zickler haben das produziert. Und die haben sich auch so mega viel Mühe gegeben, dass das so ein Volumen hat. Ja. Und ich glaube, ProSieben hat es co-produziert und so. Ja, war ein gutes Ding. Ja.
Dann ist von da aus deine Schauspielkarriere wirklich ganz wunderbar gelaufen.
Nein.
Nein?
Nein. Also
wieso nicht?
Nee, ich finde nicht. Ich finde das so.
Du hast doch dann, aber du warst doch die ganze Zeit am Drehen. Du hast doch wirklich die ganze Zeit gearbeitet ab da.
Ja, ich habe viel gearbeitet, aber ich habe halt eben, ich habe nicht immer die richtige Wahl gehabt meiner Projekte, die ich da gehabt habe. Und wie gesagt.
Weil es manchmal quasi Moneyjob war.
Ja, manchmal ein Moneyjob, manchmal durch dieses gesundheitliche Ding ging das so alles runter. Ja. Und ich glaube dann wirklich, also ich muss sagen, dass so diese Zeit von 2001, 2002, ich glaube, so der letzte große Job, den ich in der Zeit gemacht habe oder Film, war die Schatzinsel auch so irgendwie. Mhm. Und dann war lange, ich glaube bis 2012 oder so, waren das eigentlich sehr ruhige Jahre.
Oh,
also so, ne, das waren jetzt nicht so die Jahre, wo ich sagen würde, das ist sehr üppig gewesen. Und wenn man ganz ehrlich ist, bin ich an irgendeinem Punkt, das war so 2010, angekommen, wo meine Rollen nicht mal mehr einen Namen hatten. Also es war wirklich so von ganz oben und dann einmal so puff, richtig über Jahre so langsam nach unten.
Ja.
Das muss man auch mal aussprechen, weil immer alle denken, dass das so eine Karriere so geradlinig nach oben läuft und dass dann immer alles so ganz toll ist. Aber nein, ganz im Gegenteil. A, spielen die eigenen, der eigene Körper spielt dann einfach mal dagegen und dann, was auch immer man da für einen Film mit sich selber trägt und dann halt eben die Rollen und die Beratung, die man zu dem Zeitpunkt gekriegt hat. Und letztendlich ging es...
Und auch die Erwartung, die man an sich selber hat, logischerweise.
Die Erwartung, die man an sich selber hat. Klar kann man sagen, okay, aber du hast Geld verdient. Ja, habe ich, aber
ist ja nie alles.
Eben kann nicht der einzige Motor im Leben sein. Ja. Und letztendlich ging es wieder aufwärts, nachdem wir diesen Kurzfilm zusammen gemacht haben, mit diesem Musical-Kurzfilm. Mhm. Da habe ich mich dann irgendwann mal im Spiegel angeguckt und wog irgendwie, ich glaube, 93 Kilo, um jetzt mal so den Vergleich zu jetzt zu sagen. Jetzt wiege ich 75. Und ich habe mich selber nicht mehr erkannt im Spiegel und habe so auf so meine Vita geguckt und habe gedacht, so, das kann nicht angehen so.
Ja.
Und dann habe ich beschlossen, so jetzt arbeite ich mich zurück. Das war 2012 oder 2011 und letztendlich haben wir jetzt 2023 und ich hatte Glück, letztendlich, es fing wieder an aufwärts zu gehen mit 2014, aber zwischen 2011 und 2014 war es nochmal richtig hart.
Ja, verstehe.
Da ging es nochmal zwei Stufen nach unten, obwohl ich beschlossen habe, jetzt geht's aufwärts und erst dann mit 2014, also das muss man auch so den jungen Leuten sagen, die vorhaben, Schauspieler zu sein oder die jetzt am Anfang der Karriere sind, dass das nicht geradlinig läuft und dass man da gut beraten ist, gute Menschen um sich herum zu haben und eine gute Motivation zu haben, warum man es tut.
Und es ist ja auch, muss man ja dazu sagen, trotz aller harter Arbeit, die man bringen muss und aller Anstrengungen, die man bringen muss, in allem nicht stehen bleiben dürfen und sich irgendwie stetig auf eine Art weiterentwickeln. Also man soll sich jetzt nicht täglich ändern, aber ne, so, so, man muss ein bisschen irgendwie fit bleiben, körperlich als auch geistig. Ist es trotz alledem auch immer noch ein Job, in dem man extrem angewiesen ist auf äußere Einflüsse. Also man kann nicht alles steuern. Also das ist auch Glück zum Teil, es ist zum Teil aber eben auch einfach, es entscheiden einfach irgendwelche Leute, die nicht immer nachvollziehbar entscheiden sozusagen.
Ja, es entscheiden Leute, die nicht nachvollziehbar entscheiden, aber dennoch, der Erfolg hängt sehr viel von der inneren Haltung ab, ja, wie man das macht. Ja, das also sehr, sehr viel. Also auch in der Frage der Resilienz, wie gehe ich mit Setbacks um, wie gehe ich mit Niederlagen um, wie ordne ich die ein, wie analysiere ich sie, wie gehe ich mit Trauer um, wenn sowas passiert und Selbstzweifel. Und ich meine, jeder Künstler und nicht mal das, sondern jeder freischaffender Mensch in Berlin oder in Deutschland weltweit weiß, was das bedeutet, wenn vieles nicht gut läuft und die Rechnungen bezahlt werden müssen. Und dann gibt es den inneren Anspruch auf dies und das. Und wir Künstler haben so ein komisches Ding laufen. Weißt du so, ich glaube, wenn ein Malermeister oder, keine Ahnung, du gehst zum Bäcker und sagst, ich will jetzt nicht alle, ne, aber so, ich sag jetzt mal so Handwerker, du sagst, du, irgendwie hat mir dein Brötchen gestern nicht geschmeckt, dann geht er abends nach Hause und die Frau fragt ihn, wie war die Arbeit, dann sagt er so, ja, da kam halt so eine Flitzpiepe rein und hat gesagt, meine Brötchen haben ihm nicht geschmeckt. Sagst du einem Schauspieler oder Musiker, ah, dieser Ton, der geht nach Hause und dann fragt ihn, wie war der Tag? Oh, ich bin so scheiße, ich bin so schlecht. Ja, ich bin so, ne? So, es ist sofort auf sich bezogen. Mhm. Und diese Arbeit zu schaffen, das zu trennen oder selbst wenn es sich überlappt, zu verstehen, warum es sich überlappt und dann damit konstruktiv umzugehen, auch wenn es mal so 15, 20 Minuten gibt, wo man nicht konstruktiv mit sich selbst spricht. Ja. Das ist, glaube ich, die Aufgabe darin. Und ich habe dann damals, als es mir so mies ging, hatte ich einen guten Therapeuten und habe gedacht so, ach cool, ich mache jetzt mal so eine Ausbildung zum systemischen Therapeut und Hypnose-Coach und diesen ganzen Sachen. Das war so 2010, 2011. Und habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten für mich. Also entweder ich nörgel weiter über diesen Job rum. Ja. Wenn ich das jetzt vorhabe, dann muss ich jetzt aufhören, heute, sofort. Mhm. Muss ich den Stempel drauflegen, sagen, meine Agentur anrufen und sagen, danke, das war's. Oder ich entscheide mich jetzt dafür, alles dafür zu tun, was in meinem Wertesystem ist, logischerweise, dafür zu tun, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und ich habe mich fürs Zweite entschieden und mit viel Arbeit und auch sehr viel Glück und, ne, und so, die Sachen fügen sich dann, habe ich das jetzt geschafft, rauszukommen. Wobei man sagen muss, Rickson Gracie, das ist so ein Brazilian Jiu-Jitsu-Meister, hat mal gesagt, interessant, seitdem ich so viel arbeite, habe ich viel mehr Glück. Und das ist das, da ist eine Wahrheit drin. Also so, wenn ich...
Ja, du musst ja quasi dem Glück auch die Chance geben, zu wirken.
Ja, ja, genau. Das genau.
Kommt halt durch Arbeit zustande.
Ja, ja, also von daher ist, ja, nach außen sieht das so aus, wow, mich sprechen jetzt auch so ganz viele Leute an und sind so, wow, du bist so viel am Drehen und dies und das und jenes und dort und schreibst und machst. Bei dir läuft's gut und du hast aber Glück gehabt und so. Und ich denke so, ja, ja, das auch. Aber ich erinnere mich an die Jahre, wo das nicht so war.
Ja, ja. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig auszusprechen. Nicht nur für die Leute, die das jetzt interessiert oder die der Beruf interessiert, sondern einfach, ich glaube, dass eine große Wahrheit im Scheitern vor allem liegt und im menschlichen Scheitern. Und ich glaube, gerade bei Kreativen gibt es zwei Faktoren. Einmal, wie du sagst, mit diesem Bäckergleichnis, dieses Kritik viel zu ernst nehmen und Lob viel zu wenig ernst zu nehmen, ist ja ein riesengroßes Problem und ist heutzutage, also mit sozialen Medien und überall wird alles kommentiert, was man tut, ja, tausendmal so großes Problem. Ne? Das andere ist, dieses klassische You always get what you give ist auch, wird einem, glaube ich, erst gewahr, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Weil wenn man quasi immer, wenn es immer super läuft, dann verliert man das so aus den Augen. Aber wenn es super läuft und dann mal richtig scheiße läuft, dann entwickelt man so eine Art Dankbarkeit, die einen dann wieder viel weiterbringt. Also das ist zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil bei mir war es ja auch irgendwann komplett aus. Also ne, ich war mit 17 Fernsehstar irgendwie. Und dann war es ein paar Jahre später, ein bisschen Fernsehen machen, es wurde dann immer weniger und dann war es gar nichts mehr. Und dann war ich so super lost und wusste nichts mit mir anzufangen. Und Und da habe ich mich dann irgendwie durch extrem viele Umwege irgendwie rausgearbeitet bis jetzt. Und denke jetzt und bin jetzt immer über alles dankbar, was ich irgendwie machen kann. Und will jetzt, damals hätte ich sehr gerne darauf verzichtet, aber will jetzt diese Zeit nicht mehr missen, wo es irgendwie scheiße liegt. Mm.
Ja, da haben wir das Glück gehabt, dass das liebe Göttliche oder der liebe Gott, wie man das so sagt, uns mit Demut geküsst hat. Na. Wirklich, weil es ja, man hätte uns ja auch mit Zynismus küssen können.
Na, absolut.
Ne, also so die Kollegen und Kolleginnen kenne ich auch, ne, die zynisch sind und die Schuld immer im Außen suchen.
Ja.
Ich habe mich oft an die, trotz der ganzen Ausbildung, so oft auch an die Sprüche meiner Großmutter erinnert, also die so ganz simple Wahrheiten hatten, ja. So wie, kehr erstmal vor deiner Haustür. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, ich muss erstmal meinen Shit zusammenkriegen und das, was in meiner Hand ist letztendlich, ne? Um eine schönere Welt vor der Haustür zu machen, ist in meiner Hand, die Haustür vor der Haustür zu kehren. Ne? Ja. Und so, was ist noch offen? Was habe ich noch zu besprechen? Wem habe ich noch was zu sagen? Oder wo habe ich mich auch noch zu entschuldigen? Mhm. Das war auch eine total interessante Phase, dass ich auch wirklich zu einigen Menschen in der Branche hingegangen bin und habe gesagt, ich will mich entschuldigen, auch weil ich unfähig war damals in diesen 20ern zu sagen, ich bin krank und wollte das verstecken und habe dann was anderes vorgeschoben. Dein Drehbuch gefällt mir nicht oder so. Ne? Also ich war dann nicht in der und auch das Entschuldigen und so, sich einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat und zu den Menschen hinzugehen, das hat auch viel geholfen. Also und da, das ist etwas, wofür wir nichts können, dass man von sowas Innerlichem geküsst ist, diesen Weg zu gehen. Aber dass wir es genutzt haben, dafür kann man sich auf die Schulter klopfen. Also, dass man das erkannt hat und genutzt hat. Aber das ist wirklich ich finde, dass ich unterrichte häufig an Akademien auch Resilienz für die Absolventen der Schauspielschulen oder Kunsthochschulen. Und es geht oft darum, wie gehe ich mit diesem Schmerz um? Also was kommt da alles Biografisches hoch in so einem Moment, wenn man abgelehnt wird und so. Ne? Also das ist ganz wichtig zu wissen. Und Harald Schmidt hat das damals, nach Schmiteinander hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. In der Schmiteinander war dann so ein Riesenerfolg. Ja. Dann hat er doch seine eigene Show, dann war er auch mal weg. Und irgendwann mal in einem Interview hat er gesagt, es ist einfach, das zum einmal hochzukommen aufs Podest. Aber um wirklich oben zu sein, muss man einmal hochkommen, runterfallen und dann wieder hochkommen.
Ja.
Und da ist so viel Wahrheit drin.
Ich glaube, ja.
Da ist so viel Wahrheit drin, weil dann lernt man die Demut und das Glück und sieht das auch als Geschenk und so. Ne? Also von daher, jetzt mit 51, ey, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich so viel arbeiten kann. Und weil häufig ist es dann ja auch mit 50 für viele auch vorbei und so. Und ich habe ganz im Gegenteil das Gefühl, dass es sich erst jetzt richtig öffnet.
Du machst ja auch fantastische Sachen. Du hast unter anderem, wo jetzt natürlich 2 Millionen HörerInnen das Nerdherz aufplatzt, du hast eine Episodenrolle gehabt bei Doctor Who.
Ja, das war super.
Das ist ja total geil.
Ja, das war super. Das war irgendwie vor ein paar Jahren. Da rief mich meine Agentin an aus England und sagte so, hey, du hast weil normalerweise ist es ja bei den Engländern immer so, du musst ja für alles ein Taping machen, für alles ein Casting machen. Ja. Ne? Und sie rief mich an im Auto und sagte so, hey, du hast ein Angebot für ein Christmas-Special für Doctor Who. Und ganz ehrlich, ich kannte das gar nicht.
Also, Dr. wer?
Ich so, Dr. Who? Und dann habe ich gesagt, ja, lese ich mir mal durch. Und dann war so. Und sie so, hä? Das ist das Christmas-Special von Dr. Who.
Ich habe so viele Leute gerade einen Herzstillstand bekommen.
Genau. Und dann bin ich so nach Hause und habe so ein bisschen, dann habe ich mir so, glaube ich, auf iTunes so 2 Folgen gekauft, irgendwelche. Ja. Dann habe ich noch zu Clelia damals gesagt, so, was ist das denn bitte? Irgendwie so, die Briten sind echt ein komisches Volk, irgendwie so, dass die das so geil, aber ich mach das mal.
Ja.
Und es hat riesigen Spaß gemacht. Erst dann habe ich erst gemerkt, was da eigentlich dahinter steckt und wie schwer das ist, das zu machen und zu spielen, weil das ist echt ein schweres Format.
Ja.
Weil du hast so einerseits ist es eigentlich drüber und andererseits brauchst du aber trotzdem so was Authentisches.
Ja.
Aber das Geilste daran ist, dass sie danach mich als Figur gebaut haben.
Wollte ich gerade sagen, es gibt jetzt eine Actionfigur von dir.
Ja, das finde ich so geil.
Hast du die? Ja,
ja, ich habe 5, 6 Stück mir gekauft. Ja.
Das ist wirklich das Beste, was man haben kann, eine Actionfigur.
Eine Actionfigur von sich mit so einer Pistole in der Hand. Da hätte ich mir aber noch die, weil die ist grau, da hätte ich mir noch die Farben kaufen müssen, um die anzumalen. Ja. Aber ich habe gedacht, nee, ich lasse die mal verschweißt. Wer weiß, was das mal wert ist.
Ja, absolut. Wäre auch also so gerade so Figuren, Actionfiguren, so sieht immer am besten in der Packung aus.
Ja, ja, stimmt.
Weil die Packung auch immer so geil aussieht.
Ja, ja, eben. Ja, ja. Die Packung sieht eigentlich viel geiler aus als die Figuren.
Total. Ja. So als Kind war man immer so enttäuscht. Da hat man so eine He-Man-Figur. Ja, oder so. Ja, die sehen so geil aus auf diesen roten Karten und so. Ja, ja. Oh, geil, und packt die aus und dann so, ja, gut, in der Hand ist jetzt irgendwie komisch.
Ja, ja, genau. So. Und dann hinten so auf dem Rücken so zu drücken, ja, wurde.
Aber das ist ja zum Beispiel, das ist ja, dann hast du diesen Film gemacht mit Anthony Hopkins und Ben Kingsley. Mm. Ben Kingsley, eigentlich extrem schlechte Interview-Erinnerungen dran. Aber das war ja so eine deutsch-amerikanische Koproduktion, so ein wirklich klassischer Actionfilm eigentlich. So.
Genau, klassischer. Polite. Ja, ja, und ich hatte da auch, das war 2014, ich hatte so diesen Vollbart und das sah ja irgendwie alles immer geil aus und cool aus. Ja. Und letztendlich bin ich da die ganze Zeit hinter Nicholas Holt hergerannt. Oder hinter Anthony Hopkins und habe irgendwie geballert und geschossen. Aber das war letztendlich der Moment, also um einmal noch ganz kurz, das war sozusagen der Plot-Twist. Das war so der Game-Changer für mich, wo ich gedacht habe, ach geil, irgendwie geht jetzt plötzlich eine Tür auf. Also ich glaube,
wenn es nur für einen selber, genau, fürs Gefühl
so, genau,
ist.
Genau, genau. Ja. Und habe ich, oh, wow, und das hat mir richtig einen Schub gegeben. Ja. Also auch so einen innerlichen, und den habe ich genutzt, ja.
Du hast mal in einem Interview erzählt, für das Casting wollten die unbedingt sehen, wie du rennen kannst.
Ja.
Und dann hast du einfach einmal auf der Straße das Handy in die Hand gesagt, hier, filme ich mal, wie ich renne.
Ja, ja, so ein Bauarbeiter vor unserer Haustür. Weil das ja alles wieder so die Engländer so, ja, wir brauchen das jetzt sofort.
Ja.
Und ich so, Clelia ist nicht da, keiner da, ja, so, ich raus auf die Straße, Typ so, kannst du mal filmen, wie ich renne? Der so, ja, von mir aus, so, ja, ist gut so. Ich so, ja, geil. Ich so, ja, ich schick's raus. Ein Take und hab's rausgeschickt und dann habe ich's gekriegt. Und das war super, es hat mega Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Auch so mal so ein Production-Volume zu erleben, das war das erste Mal, dass das so riesig war.
So ein richtiger, vor allem so ein Action-Ding mit Verfolgungsjagden,
ja,
und Autos und Explosionen,
boom,
und Schießen.
Bam, und so, und alles Mögliche und auch ein paar Stars dabei und viele Hollywood-Leute da immer im Set, diese Executive-Zelte, wo alle so 17 Leute vom Monitor sitzen und drauf gucken und alles besprechen immer. Und da merkst du auch am Ende, dass die 3-4 Hauptrollen da was zu sagen haben. Aber wenn du so eine kleine Rolle hast, dann ist so, ja, warte mal.
Ja, ja. Das war ja dann alles sehr aufregend. Und diese ganzen Projekte, die du da gemacht hast, wenn wir dann jetzt so ein bisschen so ins Jetzt dann rüberkommen. Also ich habe noch eine Geschichte, die ich gelesen habe oder die ich gehört habe von dir, dass du warst beim Casting für, ich glaube, Bridge of Spies hieß der, für diesen Spielberg Kliniker Brücke Film. Und das war so weird, weil du hast dann erzählt, du hättest so 2 Runden, da hattest du noch diesen Bart.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, rasier den mal ab.
Ja.
Und dann wärst du dritten Runde und haben gesagt, nö, du siehst zu jung aus. Okay, wow.
Ja, das war dieser Bart, damals so mein Signature-Ding.
Ja, das
so,
war dieser Karl-Marx-Bart.
Ja, ja, also, ich hatte so einen Bart und dann habe ich den abrasiert und dann, ich musste mich auch erst selbst mal wieder erkennen ohne Bart und dann bin ich da rein in dieses Casting, da hat er mich gesehen, nee, zu jung, tschüss. Und dann war das Ding weg und dann war es vorbei.
Ja, das war die dritte Runde quasi schon.
Ja, ja.
Also, das ist ja, wie ärgerlich ist das denn?
Ja, ja, aber ja, so ist es. Das war dann so der Anfang von den englischen und amerikanischen Tapings, um dann halt eben auch zu merken, man macht so 50 davon und kriegt vielleicht mal einen halben Job oder so.
Also ich meine, Berlin wird ja viel international gedreht.
Ah, mega viel. Ja. Jetzt vor allen Dingen, seitdem es diesen Serienhype gibt und so. Also ich glaube, Homeland hat's getrashed. So, ne? Die sind hier reingekommen und seitdem wird in Berlin so viel gedreht.
Du hast auch mal gesagt, dass Serien gar nicht so dein Ding sind, dass du eigentlich immer nur eine erste Staffel von
nur
etwas guckst.
Nur die erste Staffel, ja, ja, ja. So, weil, ja, es kann sein, dass die zweite gut ist oder die dritte oder die siebte, aber irgendwie schaffe ich das nicht.
Ich schaffe es auch ganz oft nicht.
Also, ist bei mir einfach nach der ersten vorbei, dann habe ich immer das Gefühl, ach, ich gehe jetzt lieber aus der ersten raus, damit ich nicht sage, ja, die zweite war nicht so gut.
Ja, ja.
Weißt du, so,
ja, ja.
Und es ist halt eben auch so super viel Zeit immer, ne? Also, ich glaube, ich habe auch bei Breaking Bad nur die erste gesehen.
Vor allem hatte ich auch am Ende das Gefühl so, ne, ist doch alles erzählt. Was
genau,
muss ich denn da so jetzt weit noch? Ist doch für mich,
ja,
reicht
ja,
das doch
genau,
als Story.
Genau, genau. So ging es mir halt eben auch bei Mad Men und Bei Sopranos habe ich gar nie geguckt.
Habe ich auch noch nie gesehen, aber das will ich unbedingt noch gucken.
Ja, das soll, Gefühl, das soll, das fehlt. Ich glaube, dass ja, das richtig gut ist. Ja. Aber alles andere, ich glaube, Borgen habe ich alle drei Staffeln gesehen und da war ich irgendwie, habe ich bei der zweiten gesagt, ja, okay, aber ist nicht so gut wie die erste. Und dann habe ich gesagt, jetzt höre ich mit dem Quatsch auf.
Borgen ist auch so eine Serie, die auch bei, die ist bei Schauspielern wahnsinnig beliebt.
Das ja,
ist
ja,
so eine,
das stimmt.
Eine Schauspielerserie.
Aber es war auch so eine erste Polizserie. Das war zum ersten Mal so. Ah, ja. Und das war dann so ein skandinavisches Ding.
Wobei, es gab ja davor, meine Frau liebt die sehr. Wie heißt denn diese House weiße Haus-Serie? Nee, nicht House of Cards. The West Wing. Oh, manchmal ist so das Hirn und dann freut man sich, wenn man es schafft. Genau, West Wing ist ja auch, war glaube ich, eine der ersten wirklich richtig riesigen Polizserien. So,
wo die habe ich gar nicht gesehen, ja.
Die soll toll sein. Also ich habe, Maria erzählt mir immer davon, ich gucke dann auch mal eine Folge und ist auch okay irgendwie. Aber sie ist da, die guckt das auch immer wieder. Das ist ja so, es gibt drei Staffeln oder so.
Okay.
Und so einmal im Jahr oder so guckt sie das einfach.
Luna macht das manchmal, also meine Tochter macht das mit Friends gerade.
Ja.
Die guckt wieder alle Friends-Folgen und strickt dabei.
Das sind diese Wohlfühl, das sind diese Wohlfühlgeschichten.
Bist du eigentlich jemals auf Game of Thrones eingestiegen?
Gar nicht.
Ich auch nicht. Ich habe nicht eine einzige Folge gesehen.
Ja, doch, ich habe mal, habe ich die erste Staffel geguckt oder ersten zwei, drei Folgen oder so, aber es bin ich überhaupt, ist gar nicht mein Thema. So meinst Fantasy ist, da bin ich irgendwie raus. Das ist eine Genre, mit dem ich, wo es wirklich nur so zwei, drei Sachen gibt, die ich gut finde oder interessant. Also ich habe auch Herr der Ringe damals im Kino geguckt oder so, da kann ich mir jetzt auch nicht mehr angucken.
Nee, aber fand ich auch langweilig. Also, ist nicht mal, auch nicht mein Genre. Also, aber ich gucke da rein und dann sehe ich die Maske und denke so, ist doch albern. Sieht doch total albern aus.
Ja, ich bin noch bei Game of Thrones, gedacht, boah, dieses Kind nervt vielleicht. Ist ja, also da bin ich irgendwie nicht, da sind wir nicht für gemacht. Ist nicht unser Genre.
Nee,
ist ja okay.
Nee. Dann lieber Ted Lasso.
Ted Lasso ist toll.
Ja, ich liebe Ted Lasso.
Da habe ich gedacht, also die Idee, dass endlich mal jemand eine freundliche Serie macht. Wie naheliegend die ist, aber dass noch niemand davor darauf gekommen ist. Gerade in der jetzigen Zeit, das fand ich Wahnsinn.
Pitch das mal, ey.
Ja.
Pitch das mal, ohne dass rausgeschmissen werden. Und du siehst, wie alle Redaktionen sabbern vor Langeweile irgendwie an der Seite und sagen so, ja, aber so, weißt du, so, also pitch das mal, das finde ich echt schwierig. Also auch so wie This Is Us.
Ja.
Ich meine, als sie dann damit rausgekommen sind, das war brillant, ne? Aber pitch das mal. So, das eine ganz normale Familiengeschichte. Ne?
Ja, man kann sich auch bei Ted Lasso kann man sich so gut vorstellen, wie der vor dem Produzenten saß und gesagt hat, ja, und der ist dann so, kommt aus Amerika und der ist so herzensgut, der ist ein richtig lieber Kerl und der hilft in der Mannschaft und so, weil der so lieb ist.
Ja.
Und durch seine Güte und Liebe versucht er dir irgendwie. Und dann weißt du so richtig, wie die da schon so an den Tischen kratzen und sagen so, ja, aber dann kriegt der ein Drogenproblem. Ja, oder dann wird er überfahren oder so.
Genau.
Nö, der bleibt dann einfach nett. Wie, aber dann, nee, der bleibt dann einfach. Das kann man sich so richtig vorstellen.
Finde ich gut, aber irgendwann mal hat er einen Tumor. Oder?
Ja, genau. Und das ist aber so geil, dass sie es geschafft haben, das trotzdem so durchzuziehen.
Ja, finde ich super.
Das ist echt sehr zu Recht belohnt worden. Hast du mal Slow Horses gesehen?
Ich habe es in einer meiner Watchlisten drin, aber ich habe es noch nicht. Ist gut?
Ja, ist wirklich wahnsinnig gut. Das ist ja so eine Krimi im weitesten Sinne, aber so, ich finde immer so diese Storys gut, wo alle so ein bisschen fertig sind. Und das ist da ja auch irgendwie so, das ist ja alles so ein bisschen dreckig und der hat immer so einen speckigen Trenchcoat an, Gary Oldman und so.
Ah, ja.
Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist echt super.
Ja. Ich habe letztens, ich glaube, meine Tochter hat mir gesagt, man muss sich Euphoria, oder wie das heißt?
Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen.
Habe so 7 Minuten geguckt.
Aber das ist für die jungen Leute. Da sind wir nicht mehr.
Ja, ich glaube, ich guck mal beim NDR, was ist das? Es ist Frühling im Harz.
Ja, da sind wir wirklich zu alt für.
Das
ist nicht mehr an uns gerichtet.
Nee, also, sorry, you are out.
Du hast ja jetzt, also es gibt ja wirklich, wenn man vor allem über aktuelle Projekte, die du machst, mit dir darüber spricht, gibt es ja wirklich, dann müssen wir eigentlich nochmal eine eigene Stunde für aufnehmen. Eines der aktuellsten Dinge ist unter anderem Kranitz, so eine komplett improvisierte Anwaltsserie.
Nee, ist keine Anwaltsserie, ist eine Paartherapie-Serie.
Ah ja, Paartherapie, genau, sorry, Therapeutenserie. Und da ist einfach alles die ganze Zeit improvisiert. Also es gibt so ein bisschen so Vorgaben. Das ist ja auch so ein bisschen innen jetzt, ne? Diese Impro-Geschichten.
Macht Riesenspaß, ja. Es ist so, es ist halt eben Adrenalin ganz weit oben. Ja. Und wenn du dann gute Partner hast, mit denen du spielst, wo man dann so plötzlich in so einen Ping-Pong-Bälle hin und her schmeißen ist und also wie jetzt so im Gespräch und dann bist du aber in der Rolle und dann entstehen so großartige Sachen, von denen du, wenn du sie geschrieben hättest, hättest du stundenlange Diskussionen gehabt mit irgendwelchen Leuten und aber wenn du sie improvisierst, kommen die so gut und so, es macht, ja, ich liebe es, ich lieb's.
Und das Geile am Improvisieren ist eigentlich auch, dass du durchziehen musst. Kannst ja nicht aus der Rolle, weil sonst ist es ja, sonst ist es sowieso jederzeit vorbei. Genau.
Und pro Impro-Take, was dann bei Kranitz, glaube ich, wir haben dreimal eine Stunde gemacht oder zweimal eine Stunde und einmal 45 Minuten oder so, kannst du einfach mal locker rechnen, so 2000 Kalorien irgendwie sind weg. Das ist echt, du bist danach, ich war danach fertig, Alter, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Ich guck zu Biane und zu Jan und ich sag so, Alter, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Also es geht uns allen so, Alter, es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, weil du bist ja nur alert, du bist ja nur aufmerksam. Was sagt der, was tut der, was macht der? Ja. Und so, aber es ist ein Mega-Gefühl.
Habt ihr so extra Impro-Training davor noch gemacht? Also du hast ja auch mehr so Impro-Sachen schon gemacht.
Ja, mit ihm auch so hier dieses Begräbnis. Dieses
Begräbnis, genau. Aber du warst auch mal in der Episode von Jerks dabei.
Genau, irgendwie? Stimmt. Ja. Stimmt. Nee, ich habe kein Impro-Training.
Weil es gibt ja dieses, es gibt dieses geile amerikanische Comedy-Impro-Zeug von der Upright Citizen Brigade. Und es gibt in Neukölln einen Laden, wo das nach dieser amerikanischen Methode gelehrt wird.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und das ist total geil, weil diese Ami-Impro-Leute in den Comedy-Clubs, die machen ja auf der leeren Bühne, erschaffen dir einen kompletten Raum, in dem du dich irgendwie auch als Zuschauer sofort zurechtfindest und so. Das ist crazy. Und da gibt es diese Kurse in Neukölln im Comedy-Café von so Amis. Das ist ganz geil.
Dann melde ich mich da mal an. Das sind irgendwie ganz.
Ich komme mit.
Klingt super.
Ja. Und dann das aktuellste Projekt, über das ich noch kurz sprechen wollte, ist Die Wespe.
Ja.
Die Wespe für Wow oder Sky.
Wow. Heißt das Wow oder Wow? Oder
Wow oder Wow. Premiere. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die heißt. Da gibt es jetzt eine zweite Staffel und das ist eine Serie über einen Dart-Spieler. Und das ist so trashy. Es ist so ein bisschen Big Lebowski irgendwie. Es ist so ein bisschen so diese Cool Loser, dieses Cool Loser Ding.
Ja, so ein, stimmt, ist so ein bisschen so wie Bohlen eigentlich, genau. Nur mit Dart.
Das ist das deutsche Bohlen.
Ja. Ja, das hat Riesenspaß gemacht. Florian ist einfach echt so ein guter Schauspieler und der hat das. Ich habe das letztens nochmal geguckt und musste so lachen über den, weil der hat ja auch diesen Berliner Akzent und so, ne? Und das ist eine wirklich komplett eigene Welt. Also es ist eine total eigene Welt und ich durfte da so einen Mentaltrainer spielen, der aber auch in der Wettmafia ist irgendwie und das hat Riesenspaß gemacht. Das war auch guter Regisseur, guter Drehbuchautor, also war echt gut, hat Spaß gemacht.
Wenn das so, wenn die Projekte so schrill sind, dann machen die irgendwie auch, das ist dann irgendwie nochmal was ganz anderes.
Ja, mega, ja, genau. Genauso wie Souls auch für Sky. Es war auch sehr anstrengend und sehr toll und sehr inspirierend. Also knock, 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 viele tolle Projekte, ja, das stimmt.
Ist jetzt Auftragslage, du bist schwer am Drehen, es kommen jetzt wieder mehrere Sachen, auf die wir uns freuen können.
Genau, jetzt drehe ich gerade für und dann drehe ich für die ARD, das darf ich sagen, auch. drehe noch einen Kinofilm und sind ein paar Sachen schon wieder in der Pipeline fürs Wahnsinn. Jahr.
Ja.
Ist schon alles schön gut verteilt.
Ich freue mich, dass ich mir keine Sorgen um dich machen muss.
Ja, das freut mich auch.
Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich freue mich vor allem immer, wenn ich dich sehe. Also sowohl auf dem Bildschirm als auch privat. Das ist jedes Mal super, jedes Mal ganz besondere Begegnung mit dir.
Deswegen, wir treffen uns viel zu selten.
Ja, wir müssen das mal, wir können das ja mal forcieren. Man kann sich ja verabreden.
Aber wir sagen das immer, wenn wir uns sehen.
Aber jetzt 2023 wird das Jahr,
2023, wo wir zusammen einbringen. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, oder wir gehen bowlen.
Sehr gut.
Das finde ich, weißt du, so ein bisschen so irgendwie so ein.
Es gibt ja hier am Alex direkt so eine Disco-Bowling.
Genau, die ist super. Ja. Die ist super, ja. Oder wir gehen hier zu Berthas Block und klettern.
Na, lass uns mal bowlen gehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei Berthas Block. Wir treffen uns an meinem Disco-Bowling. Also vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Oh mein Lieber, vielen Dank, das hat so einen Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. War echt super. Ja. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Danke, und Charlotte. Empörte Zuhörerin darüber, dass wir mit Fantasy-Produkten nichts anfangen können. Aber da muss sie durch, da müssen wir alle durch. Ja. Bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, Leute, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.